Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das Champions League Final Four der Männer beendet Jahr für Jahr die Handballsaison und das ist auch in diesem Jahr so. Schön, dass ihr trotzdem die Zeit gefunden habt, nach all diesen intensiven Monaten und Wochen hier wieder reinzuhören bei Kreisab. Die Saison geht zu Ende mit Episode 390 und natürlich sprechen wir heute ausführlich über das Champions League Final Four in Köln. Ich habe ein paar illustre Gäste ans Mikrofon bekommen, unter anderem Viktor Szilágyi, den Geschäftsführer des THW Kiel und auch Bennett Wiegert, den Trainer des SC Magdeburg. Dazu gibt es Stimmen aus der Mixzone und im, ja ich nenne es jetzt mal zweiten Teil der heutigen Ausgabe, spreche ich mit Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit. Wir schauen zurück auf die Saison in der Handball Bundesliga, weil ich dazu bislang noch nicht die Zeit gefunden habe hier bei Kreisab. Und dann gibt es abschließend noch ein Interview der Woche und Hinweis direkt am Ende des Interviews der Woche. Gibt es noch ein paar Anmerkungen von mir, also auf jeden Fall bis zum Schluss mit dabei bleiben. Und zunächst sage ich mal Hallo an den Kollegen Christian Stein von Handball World. Müde? Ein bisschen ausgelaugt?
Ach, sagen wir mal so. Man merkt schon, also vor 15 Jahren beim ersten Final Four, da habe ich es, glaube ich, besser weggesteckt.
Alles klar, dazu sage ich jetzt an der Stelle mal nichts. Aber wir wollen natürlich nicht die Geschichten von früher erzählen, sondern wir wollen zurückschauen auf dieses Final Four am Wochenende. Der FC Barcelona ist mal wieder Champions-League-Sieger geworden, zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren, hat sich im Finale ganz knapp mit einem Treffer gegen Aalborg durchgesetzt. Die klassische Frage zum Auftakt, ist das der verdiente Champions-League-Sieger 2023-24?
Ja, das kann man schon sagen. Also gerade die gestrige Vorstellung gegen den THW Kiel war natürlich eine Machtdemonstration. Das heutige Finale, das hätte natürlich in beide Richtungen kippen können. Aber Barcelona hat nur ein einziges Mal im Rückstand gelegen, kurz vor der Halbzeitpause beim 14-15. Und ansonsten haben sie immer vorgelegt, teilweise 3 Tore mal weg gewesen. Torwartduell war völlig auf Augenhöhe am Ende. Von daher völlig verdienter Sieger.
Ist interessant, dass du das so formulierst, weil man könnte ja sagen, wenn eine Mannschaft ein Finale mit einem Treffer gewinnt, dann waren es wie immer die Details.
Ja, ich habe mit Emil Nielsen gesprochen, er hat gesagt, es war Glück und das braucht man in Köln. Und ich denke, auf dem Punkt kann man es natürlich sagen, aber man kann jetzt nicht davon reden, dass Barcelona kein verdienter Sieger wäre.
Vor allem haben sie im Halbfinale defensiv sehr, sehr viel richtig gemacht gegen den THW Kiel. Der THW hatte nicht den Hauch einer Chance. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben selten ein dominanteres Spiel einer Mannschaft gegen eine andere in Köln gesehen. Es war der höchste Sieg eines Teams in einem Halbfinale, seitdem es dieses Final Four gibt. Und natürlich, beim THW war es eine ganz spezielle und besondere Saison. Es hat viel nicht funktioniert. International haben sie es aber immer wieder geschafft, ihre Leistung zu bringen, auch wenn es im Viertelfinale enorm eng war. Hat dich trotzdem geschockt, wie das Halbfinale zwischen beiden Teams gelaufen ist?
Ja, also ich habe im Vorfeld schon damit gerechnet, dass der THW Kiel eigentlich in der Lage ist, den FC Barcelona in Gefahr zu bringen oder sogar zu schlagen. Ich habe dann eher damit gerechnet, dass Kiel im letzten Spiel dann die Puste ausgehen würde. Aber es war genau andersrum. Mich hat das Barcelona-Spiel ein bisschen an das Gummersbach-Spiel in der Liga erinnert, was ich gesehen habe. Das war auch so eine ganz katastrophale Startphase und ja, irgendwie war auch kein richtiges Aufbauen dann da. Also 2x5 Minuten, wo man vielleicht mal gegen Barcelona ein bisschen Oberwasser gewinnt, reichen eben nicht.
Gut, dafür hat der FC Barcelona am Ende zu viel Qualität und du hast einen Namen schon in den Mund genommen, nämlich den von Emil Nielsen, der gestern unfassbar genial gespielt hat. Ich meine, ich mag ihn natürlich auch als Typ, aber mal fernab dessen, er hat super gespielt, er hat ganz viele Bälle weggenommen und so auch Kiel ein bisschen den Zahn gezogen, insbesondere deswegen, weil der THW, das war ja in den letzten Wochen der Saison auch so, für seine Tore immer hart arbeiten musste und wenn du dann mal eine Chance hast und lässt sie dann so eiskalt liegen, beziehungsweise so viele dann auch liegen, weil Nielsen einen nach dem anderen hält, dann bist du, glaube ich, auch im Kopf irgendwann platt.
Ja, also das ganze Spiel lief ja schon nicht so, ne? Also das fängt ja direkt mit diesen 3 Gegenstößen von Barcelona an in den ersten Minuten. Dann kommen sie nochmal zum Ausgleich und dann lassen sie die ganze erste Halbzeit wirklich alles vermissen irgendwie in der Offensive. und werfen, also sonst sagt man vielleicht, sie werfen Nielsen berühmt. Der hat natürlich auch einen Körper, den er da in den Weg stellt und da ist schwer dran vorbeizukommen. Aber da sind schon wirklich, wirklich herausragende Chancen weggeworfen worden.
Dazu kommt, dass auf Seiten des THW Kiel die beiden Keeper, Thomas Schmirkwa, der am Sonntag dann sehr, sehr gut gehalten hat, und Samir Bellasen zusammen auf 4 Paraden kamen. Gonzalo Perez de Vargas, der dann am Ende eingewechselt wurde, hatte eine Quote von 83% und 5 Paraden in den paar Spielminuten. Das sagt natürlich auch sehr, sehr viel aus. Wir könnten jetzt noch über dieses Halbfinale ganz lange sprechen, aber ich möchte zum anderen Halbfinale springen. Und Frage provokant ist zumindest auf internationalem Niveau, wenn man auch die Viertelfinals gegen Kielce mit reinnimmt, diese 1-gegen-1 Spielweise des SC Magdeburg ein klein wenig entschlüsselt?
Ich glaube schon. Ich hätte allerdings dem SCM durchaus zugetraut, gegen so eine aggressive 5-1-Abwehr diese Lücken besser zu finden. Die Qualität haben Christiansson, Smarason oder Magnusson oder auch klar. Also die Qualität ist eigentlich da. Und es hat mich schon überrascht, dass sie das nicht umsetzen konnten hier in Köln.
Stefan Marzen, der Trainer, der ja auch mal den HC Leipzig bei den Frauen in Deutschland trainiert hat und im Sommer dann durch Mike Machulla ersetzt wird, der hat gesagt, dass sie das eigentlich nie trainiert und wirklich gespielt haben. Und teilweise war es dann ja eine 3-3-Defensive, also unfassbar hohes Risiko von Aalborg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eine taktische Meisterleistung. Und ich freue mich auch, obwohl ich natürlich aus deutscher Sicht immer gerne habe, wenn die deutschen Mannschaften weiterkommen, dass das belohnt wurde, dieses Risiko. Weil es nicht selbstverständlich, in der Regel geht das schief.
Ja, also vielleicht sagt man auch, Training wird überbewertet oder so. Also ja, es scheint wirklich in der Woche entstanden zu sein. Man muss ja sagen, Aalborg hatte jetzt noch diese harte Best-of-3-Serie gegen Fredericia in der Liga. Das heißt, die haben nicht viel Zeit gehabt, um sich auf das Champions-League-Final vorzubereiten.
Immerhin eine Woche. Also von daher, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Sie hätten wahrscheinlich gedacht, dass es ein bisschen einfacher läuft und sie auch noch mehr Zeit haben für die Vorbereitung. Ich fand aber, dass sie das herausragend gelöst haben. Und dann hat man dann gestern vielleicht doch gemerkt, dass da ein zweiter Torhüter auf absolutem Spitzenniveau aktuell beim SCM fehlt.
Ja, das kann man schon sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, Agefors hatte ja gestern gar keine Chance. Heute war er zumindest drin, hat aber auch keinen Ball gehalten. Der SCM wird sich dringend in der Sommerpause nach einem Torhüter umschauen.
Gucken wir mal. Ich glaube, sie setzen immer noch auf die Karte Nikola Portner und eine verhältnismäßig kurze Sperre. Wir werden abwarten müssen, wie schnell sich das dann klärt. Okay, Halbfinals haben wir drüber gesprochen. Spiel um Platz 3, wollen wir auch ein paar Worte kurz zu verlieren. Ich habe im Vorfeld gedacht, naja gut, okay, ganz ehrlich, nach den Auftritten jeweils in den Halbfinals beim THW ist so sehr die Luft raus. Aber tatsächlich war sie anscheinend mental mehr raus beim SC Magdeburg. Wie hast du dieses Spiel um Platz 3 erlebt? Und eine erste Hälfte, vor allem defensiv, kann ich mich aus SCM sich nicht daran erinnern, dass sie so schlecht gespielt haben.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, so ein Spiel um Platz 3 ist immer eine Sache der Einstellung und die wird im Kopf entschieden. Und du hast es in den ersten 5 Minuten gemerkt, wie da gerade so ein dummer Gojdowniak in der Abwehr wirklich Zeichen gesetzt hat an seine Mitspieler, an den SCM. So nach dem Motto, das ist hier heute unser Platz. Und ja, das haben sie in der ersten Halbzeit ganz deutlich gemacht. Und dann kam Magdeburg aber nochmal auch zurück.
Das fand ich dann sehr erstaunlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte dann eigentlich erwartet, dass Kiel das hinten raus dann relativ souverän runterspielt. Aber da merkt man mal tatsächlich, die zweite Hälfte war dann auch wieder so eine Blaupause für die Saison des THW Kiel, dass sie extrem instabil sind, dass sie gar kein Selbstvertrauen haben, hat sich dann heute zum Glück aus THW-Sicht nicht komplett bewahrheitet, sondern nur in Teilen, aber es war, glaube ich, dann das gerechte Ergebnis, dass Kiel dieses Spiel für sich entschieden hat. Und hinterher, welchen Eindruck hattest du von den beiden Parteien jeweils?
Ich glaube, bei Magdeburg war schon die Enttäuschung sehr, sehr groß über dieses Wochenende. Das wird reifen in den kommenden Tagen, dass man doch eine gute Saison gespielt hat. Aber das werden die sich auch erstmal einreden müssen wieder. Und beim THW, es ist nicht alles eitel Sonnenschein, glaube ich, morgen auf der Saisonabschlussfeier, die sie da in der Forstbaumschule haben werden. Da werden wir sehen, was dabei passiert noch.
Glaubst du, wieder eine provokante Frage von mir, dass der Stuhl von Philipp Jicher arg wackelt?
Ich kann das ehrlich gesagt ganz und gar nicht einschätzen. In der Hinsicht ist der THW immer der THW. Zwischen den Zeilen hat man immer mal so Sachen gehört. Vielleicht schmeißt auch Jiecher selber hin und geht einfach mal und hat keinen Bock mehr. Also auch das kann ich mir vorstellen.
Ja, eine Variante, wo wir bislang eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen haben. Interessant, dass du das einwirfst. Ich kann nur verweisen auf mein Gespräch mit Viktor Szilágyi. Sehr interessant, weil du gerade meintest, zwischen den Zeilen. Da solltet ihr sehr genau hinhören. Wir kommen zum Finale und wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet und ich möchte da auch nochmal etwas ins Detail gehen. Was mir aufgefallen ist, da habe ich auch mit den Spielern teilweise dann drüber gesprochen in der Mixzone. Man spricht ja immer von diesen Details, von diesen kleinen Situationen. Mir ist aufgefallen, es gab, glaube ich, 3 Tore in der zweiten Hälfte des FC Barcelona. Latte, Luis Frade kriegt den Abpraller, glaube ich, oder jemand anders. Dann nochmal Wurf, Landin hält, Abpraller landet wieder beim FC Barcelona. Das haben die Aalburger Spieler teilweise damit erklärt, dass sie natürlich sehr offensiv gedeckt haben, aber genau diese kleinen Situationen, die es dann am Ende entschieden haben?
Ja, mit Sicherheit. Also für mich das Tor des Jahres ist natürlich dieser versuchte Empty Netter. Ich weiß gar nicht, wer ihn geworfen hat und dann kommt diese Latte und Blas Jans wirft ihn dann rein. Also das ist halt ähnlich ikonisch wie dieser 7 Meter von Hampus Wanne 2014. Das ist ein Bild, das werde ich meinen Lebtag nie vergessen, diese Szene. Und du hast auch gemerkt, bei beiden Mannschaften aber auch so, ab der 45. Minute waren die Kräfte dann irgendwann weg. Das Tempo konnte nicht mehr so hoch gehalten werden, die Intensität in der Abwehr nicht mehr so. Und wenn wir aber über die Abwehr sprechen, die allerletzte Situation von Dika Mem war Weltklasse gelöst. Also wirklich auch dann zu sagen, so, ich nehme die Zeitstrafe, das normale Foul und kassiere nur den Freiwurf noch, den direkten, das war Weltklasse gelöst.
Emil Nielsen hat zu mir gesagt, wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre, er hätte ihn nicht gehalten. Also er war echt erleichtert, dass der nicht auf seinen Kasten gekommen ist, sondern nur an die Latte. Die ganze Halle stand natürlich in der Situation und ich glaube, das Ding hier in Köln wäre komplett eskaliert, wenn Mikkel Hansen den reingemacht hätte.
Das wäre absolut eskaliert und ich habe schon am Freitag gesagt, also wenn Aalborg mit Mikkel Hansen die Champions League gewinnt, dann will ich davon einen Hollywood-Film haben.
Es hat nicht sollen sein. Für ihn, für den absoluten Superstar in der dänischen Handballgeschichte. Er hat alles gewonnen, nur diesen einen Titel nicht. Manchmal sagt man ja hinterher, vielleicht macht das die Gesamtgeschichte rund um diesen Spieler ein bisschen schöner, so kurios das klingt. Wie siehst du das denn?
Es gibt ja einen Kinohandballfilm aus Südkorea, Forever the Moment. Da geht es eigentlich auch um die Silbermedaillengewinnerin und dass man dann auch mit Silber trotzdem stolz auf das Erreichte sein kann. Da war das Finale gegen Dänemark bei Olympia, aber vielleicht sollte er sich den Film angucken, dann kann er ein bisschen schöner über diese Karriere zurückblicken.
Ich glaube, er hat so viele tolle Momente gehabt. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und so weiter. Also nationale Titel will ich gar nicht erst anfangen aufzuzählen. Was bleibt aus deiner Sicht hängen? Ich gebe dir mal eine kleine Vorlage von diesem Wochenende in Köln. Ich kann mich erinnern, wie, ich nehme nochmal das Wort in den Mund, die Fans hier letztes Jahr eskaliert sind. Dieses Jahr hatte ich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Ich habe vor dem Finaltag gesagt, wenn die beiden Spiele relativ deutlich werden und da schnell die Luft raus ist, dann ist es vielleicht das langweiligste Final Four, was ich bislang in Köln gesehen habe. Was machst du mit dieser Aussage?
Ob es das langweiligste war, weiß ich nicht. Die deutschen Fanblocks haben sich natürlich im Finale schon arg zurückgehalten. Man hat ein bisschen Sympathie bei Aalborg vielleicht gesehen im weiten Rund, aber auch das habe ich schon deutlich anders gesehen von anderen Mannschaften. Also wenn ich da an Außenseiter oder wenn ich da an so Nord denke, als die da war und die ganzen neutralen Zuschauer irgendwie für sich mit eingenommen haben. Das hat Aalborg nicht geschafft.
Na gut, das ist auch eine relativ klare Aussage von dir. Tatsächlich fehlte da vielleicht dieser kleine Funken, dass alle neutralen Zuschauer sich auf die Seite von Aalborg schlagen und die dann so viel gepusht werden, dass es am Ende doch reicht, um den FC Barcelona zu schlagen. 15 Mal waren wir jetzt hier in Köln. Christian, ich bin mir sicher, nächstes Jahr sind wir zum 16. Mal hier. Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht ist jetzt dieser erste Teil ein bisschen kürzer, als ihr das vermutet hättet, aber es gibt noch einige Stimmen. Ich habe es ja gesagt und mit Viktor Szilágyi und Bennett Wiegert konnte ich auch ein bisschen länger sprechen. Die Gespräche sind so 6-7 Minuten lang. Dann gibt es noch einen langen Rückblick auf die HBL-Saison und dann noch, wie gesagt, das Interview der Woche. Also, dranbleiben und viel Spaß bei den Stimmen aus der Mixzone. Bis sofort.
Thomas Schmöck, mal erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Bronzemedaille. Ja, es ist schwer, dieses Wochenende, glaube ich, in Worte zu fassen. Gestern habt ihr ein extrem schlechtes Spiel gemacht. Heute seid ihr sehr, sehr gut reingekommen, auch weil du unglaublich gut gehalten hast. Aber dann gab es wieder eine Phase, wo es fast gekippt ist. Was ist dann passiert?
Aber es ist nicht gekippt. Das war das Wichtigste, ne? Deswegen bin ich nur einfach auf uns stolz, dass wir auch nach dieser desolaten Leistung gestern einfach mal wie ein Phönix von der Asche wieder auf die Beine uns dann irgendwie gefunden haben. Und deswegen bin ich einfach nur jetzt froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und dann, wie gesagt, also ich bin halt am Tor, um die Jungs zu unterstützen. Und das war gestern nicht der Fall, heute ja. Und darüber bin ich einfach nur froh.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wie das Fazit ist insgesamt für diese Saison. Weil ihr seid mit dem Supercup-Sieg reingekommen. Ich denke, ihr wart sehr optimistisch, dass ihr eine erfolgreiche Saison spielen könnt. Was ist dann passiert?
Das müssen wir erstmal analysieren. Also das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Ja, natürlich wollten wir alle mehr von dieser Saison herausholen, aber im Endeffekt mussten wir einfach mal jetzt die Kräfte sammeln in der Pause und uns gut auf die nächste vorbereiten. Und das ist das Einzige, was zählt. Ich glaube ja, da werden sich die Trainer jetzt mal damit beschäftigen, dass wir das halt nächste Saison besser machen.
Glaubst du, es ist für einige von euch auch gut, dass ihr jetzt mal ein bisschen Energie tanken könnt? Ich meine, das Problem, sage ich mal, ist, ein paar sind auch noch bei Olympia mit dabei, ist vielleicht genau in diesem Sommer schlechtes Timing.
Oh, ich kann ja für die erstmal Jungs sprechen. Also die kommen natürlich spielerisch aber auf einem guten Niveau. Ne? Das hat natürlich Nachteile und Vorteile. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt für mich sprechen kann, heißt das jetzt mal Kräfte sammeln, erstmal abschalten, ein, zwei Wochen und dann sich einfach mal Gedanken machen und gut vorbereitet in die Vorbereitung gehen.
Gute Sommerpause, danke.
Danke.
Viktor Szilágyi, jetzt ist die Saison vorbei, offiziell mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Champions League. Wenn wir nur das nehmen, vor der Saison hättet ihr wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir eine Bronzemedaille holen in der Champions League, kann das keine schlechte Saison gewesen sein für den THW Kiel. Wenn wir jetzt alles betrachten, Pokal aus relativ früh, in der Bundesliga ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Was war das für eine Spielzeit für euch?
Also drüber steht es anstrengend. Ja, man muss eigentlich die Wettbewerbe voneinander unterscheiden. Ja. Pokal ist, ja, es sind so K.O.-Spiele, da kann was passieren. Ja, das ist natürlich in der Kombination schlimm, dass wir da nicht dabei waren. Andererseits in der Bundesliga hatten wir einen unglücklichen Start. Ja, das heißt, wir haben da direkt, ich kann mich an dieses Flensburg-Spiel erinnern, wo wir ein sehr, sehr gutes Spiel machen, kurz vor Schluss bei Unentschieden eine klare Torchance, Tormöglichkeit haben, nicht treffen, dann eine Sekunde vor Ende das Gegentor zur Niederlage kriegen, drei Tage später verlieren wir gegen Melsungen zu Hause. Und ab dem Zeitpunkt sind wir mit einem wahnsinnigen Druck, dem wir aber nicht gestanden waren, in die weitere Saison gegangen. Ja, und jedes nächste Bundesligaspiel hatte man das Gefühl, lähmt uns eigentlich, weil wir immer wieder zu viel Angst entwickelt haben, da gar nicht mehr oben mitspielen zu können. Und da sind wir eigentlich auch unseren Erwartungen nicht gerecht geworden, das muss man sagen. In der Champions League war es was anderes. Da sind wir von Anfang an einen super Start gehabt, waren direkt aus der ersten Position in der Gruppe und haben da ein ganz, ganz anderes Auftreten gehabt. Aber es sind diese Schwankungen. Wir haben versucht, an sehr, sehr vielen Stellschrauben zu drehen, sehr, sehr viel auch punktuell zu verändern. Das ist uns tatsächlich nicht gelungen, weil wir das bis zum letzten Wochenende immer noch mit uns herumgetragen haben. Und das steht leider Gottes über diese Saison, dass unser Gerüst nicht stabil genug war und wir mit schlechten Phasen einfach nicht gut umgegangen sind.
Mir ist jetzt ein Wort hängen geblieben bei deiner Antwort, dass euch das teilweise gelähmt hat. Das ist etwas, was man vom THW Kiel eigentlich so nicht kennt. Was braucht es, damit das in der kommenden Saison so nicht mehr passiert? Braucht es vielleicht auch, so verrückt das klingt, andere Ziele mit dem Wissen, dass die anderen Vereine natürlich auch sehr gut arbeiten und man sich vielleicht auch mal ein bisschen neu orientieren muss selbst?
Ich glaube, das ist genau die große und entscheidende Aufgabe, die für uns Verantwortlichen jetzt steht. Genau das jetzt zu entwickeln. Einerseits in der Nachbetrachtung der Saison, aber viel, viel mehr in der Vorschau, was auf uns zukommt. Es gibt Möglichkeiten, natürlich einerseits die Zeit heilt Wunden. Das wird aber nicht das Einzige sein, was uns weiterhelfen wird. Dann ist die zweite Sache, dass Neuzugänge immer frischen Wind, frische Energie mit reinbringen können. Und jetzt gilt es einfach zu schauen, okay, reicht das aus unserer Sicht oder müssen wir irgendwo anders noch Impulse setzen, von außen dem Kader, der Mannschaft irgendwie zu helfen. Das ist jetzt eben Teil, ja, unserer Aufgabe jetzt in den nächsten Wochen, das ganz genau zu analysieren und dann eben auch umsetzen.
Ich möchte mal eine ganz andere Frage stellen. Ihr habt eine eher ältere, erfahrenere Mannschaft. Ihr holt jetzt nach und nach jüngere Spieler wie Elias dazu oder jetzt auch Marzen, der im Sommer kommt. Wie schwer ist das, als Verantwortlicher Entscheidungen zu treffen, die extrem hart sind. Ich sag mal, irgendwann Steffen Weinhold zu sagen, auch wenn das in Teilen wahrscheinlich selber entschieden hat, mit zu sagen, pass mal auf, es geht hier nicht weiter. Irgendwann müsst ihr das Dula auch sagen, es geht nicht weiter. Und anderen Spielern auch. Vielleicht auch dem Trainer irgendwann mal. Wie schwer ist das für dich als Verantwortlicher?
Also natürlich ist es nicht einfach, aber das ist ja Teil meines Jobs. Ich muss ja aus Überzeugung handeln und ich muss hier das Beste für den THW machen. Und unabhängig von persönlichen Gefühlen im Endeffekt, sondern das ist nicht einfach im Sport. Aber ich glaube, das kann jeder Verantwortliche sagen, weil wir in einem sehr emotionalen Umfeld sind und selber auch emotional sind. Trotzdem sind das sehr, sehr oft irrationale Entscheidungen, die man dann auch treffen muss. Und wir haben hier einen Großteil oder wir haben einige Spieler, die unglaublich viel für diesen Verein geleistet haben, die auch diese Zeit verdient haben zu bekommen, um aufzuhören, um es mal so zu nennen. Es ist auch ein gewisser Plan dahinter, dass wir eben auch die einen oder anderen jüngeren Spieler schon, die unsere Zukunft bedeuten, mit dazugeholt haben. Und dieses Zusammenspiel einerseits, dass die Älteren den Jungen helfen, mit ihrer Erfahrung, mit Situationen umzugehen. Genauso aber, dass die Jungen den Alten dann, Älteren irgendwann mal helfen mit Energie, mit Frische, wenn wir das brauchen. Das ist ein Zusammenspiel, was nicht gut genug funktioniert hat in dieser Saison und das eben eher dazu geführt hat, dass wir eben sehr, sehr früh aus dem Meisterschaftskampf eigentlich auch raus waren. Und das gilt es definitiv jetzt auch besser zu machen und auch daran muss man arbeiten, aber ja, Punkt.
Aus deiner letzten Antwort klang ein bisschen Umbruch heraus, ohne dass du das Wort selber in den Mund genommen hast. Was glaubst du, wann seid ihr wieder so weit, in eine Saison zu gehen und zu sagen, wir wollen jeden Titel gewinnen?
Boah, also das kann ich nicht beantworten. Also als Ziel zu setzen, so schnell wie möglich. Ja. Man muss aber da auch ein bisschen jetzt weiter zurückgehen. Wir sind von zwei Abgängen sehr überrascht worden. Das war der Abgang von Sander und der Abgang von Niklas. Die beiden haben eine zentrale Rolle in unserer langfristigen oder mittelfristigen Kaderplanung gespielt. Wir haben das, was wir nicht nur ja, punktuell positionsbedingt, was uns die Spieler gebracht haben, das haben wir ersetzt sehr, sehr schnell. Wir haben in einigen anderen Bereichen von der Emotionalität, von dem, was sie sonst noch der Mannschaft da geben können, das ist uns nicht schnell genug gelungen. Ja, wir haben den ein oder anderen Transfer, den wir getätigt haben, nicht schneller hinbekommen. Und das sind alles natürlich Punkte, woran wir, ich ganz stark, auch weiter daran arbeiten müssen und dann eben hoffentlich ja, mit ein paar Faktoren, die sicherlich auch von außen dann passen müssen. Ja, also klar, die Saison kam vieles zusammen. Gerard, der kein einziges Spiel für uns gemacht hat, natürlich war das anders geplant, Nachverpflichtungen, die wir tätigen mussten, weil Verletzungen aufgetreten sind. Also das alles brauchen wir aktuell sicherlich auch, um da wieder unseren eigenen Anspruch und das, was der THW auch sein will, ausstrahlen will, das wieder zu erreichen.
Dann ein gutes Händchen bei der Entscheidung. Danke.
Vielen Dank.
Ja, Lukas Mertens, am Ende war es tatsächlich mal keine Medaille, kein Titel für den SC Magdeburg. Ja, eine Holzmedaille, aber trotzdem. Jetzt ist die Frage, überwiegt ein bisschen der Frust, was dieses Wochenende angeht, oder der Stolz, dass ihr mit drei Titeln Super Globe, Meisterschaft und Pokal rausgegangen seid, was sensationell ist. So muss man es ja auch einfach mal sagen.
Absolut, aber ich muss sagen, heute überwiegt ein bisschen die Frustration. Mit so einem Ergebnis, mit so zwei Ergebnissen nach Hause zu fahren, ist als Sportler nie so geil. Jetzt setzen wir uns gleich im Bus leider mit einer Niederlage. Das tut schon weh, auch gestern hat es sehr, sehr weh getan. Aber wenn man, wie du schon sagst, jetzt ein bisschen Abstand davon gewinnt und auch die Saisonrevue passieren lässt, kann ich das oder können wir das, denke ich, schon sehr, sehr gut einordnen, dass wir wirklich sehr Großes erreicht haben. Und ich habe es ja jetzt schon öfters gehört, auch eines der besten, wenn nicht sogar die beste Saison des SC Magdeburg gespielt haben. Und ja, deswegen, also jetzt ein, zwei Tage Abstand, heute nicht, aber dann kann ich schon ein bisschen auch sehr, sehr glücklich über die Saison sein, was wir geleistet haben.
Wir sprechen natürlich im Kollegenkreis dann auch immer gerade nach so engen Halbfinals wie eurem Spiel gestern gegen Aalborg. Wie wird das dann im Spiel um den dritten Platz? Und dann geht ihr so rein in dieses Spiel, in die Anfangsphase, wo Kiel euch dann ja auch irgendwann überrollt in der ersten Hälfte. Wie sind dann die Gedanken auf der Platte? Liegt es dann vielleicht auch ein bisschen daran, dass ihr in den letzten Jahren ja eigentlich immer bis zum letzten Moment um den Titel gespielt habt? Und dann ist das einmal nicht mehr der Fall und dann ist das ganz normal und menschlich, dass dann emotional ein bisschen was abfällt, oder sehen wir das von außen falsch?
Kann sein, hast du gut beschrieben, aber als Sportler denkst du dir halt immer so, du musst alles geben, du willst alles geben. Und in diesen Situationen heute auf dem Spielfeld war es dann nicht der Fall. Also es war ja ein Kollektiv, es ging ja 23 Tore, das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart hat überhaupt nicht funktioniert in der ersten Halbzeit. Und ja, wenn du das merkst, wenn du das siehst, dann gerätst du halt in so einen Strudel und in den sind wir halt in der ersten Halbzeit gekommen. aber da wieder rauszukommen und so, das zeigt dann Mentalität. Das haben wir in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach gemacht, aber ja, wie gesagt, in diesen Strudel darfst du leider nicht reinkommen, weil dann ist es halt, wie gesagt, der THW auch viel zu stark dort für uns.
Morgen wird der Olympiakader bekannt gegeben. Ich gehe jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass du auch Teil dieser Mannschaft sein wirst. Was glaubst du, wie wirst du dann für dich persönlich in der Lage sein, diese emotionale Energie über den Sommer zu retten? Weil die Pausen, die werden extrem kurz sein. Ist für dich auch eine neue Erfahrung dann?
Ja, tatsächlich schon. Gerade auch mit Europameisterschaft und Olympia zusammen. Aber ich bin jetzt noch jung, also für meine 28 Jahre fühle ich mich wirklich sehr gut. Ich hoffe, dass ich, dass wenn wir in zwei Wochen nochmal ein Interview machen würden, sage, ich bin jetzt voller Energie und da versuche ich darauf zu arbeiten. Ich werde jetzt ein bisschen abschalten können, zu meiner Familie fahren und dann in ein, zwei Wochen habe ich wieder Bock auf Handball.
Das hoffe ich doch. Dankeschön.
Gerne.
Bennett Wiegert, als wir vor einem Jahr hier ein Interview geführt haben, da war es durchaus emotional und das ist ein bisschen der Aufhänger für unser heutiges Gespräch. Ich habe das Gefühl gehabt, aber du wirst das natürlich viel besser beurteilen können. Bei diesem Final Four insgesamt war deutlich weniger Emotion in der Halle. Hat sich das eventuell auch auf euch übertragen? Hattest du den Eindruck, dass das so war, wie ich das wahrgenommen habe? Und kann das dann auch eine Rolle spielen, wie eine Mannschaft wie eure, die so sehr von Emotionen ja auch lebt, im positiven Sinne, vielleicht deswegen nicht mehr dieses Quäntchen hatte, was es noch gebraucht hätte, um hier wieder erfolgreich zu sein?
Ich würde das gern beneiden, aber ich kann das nicht. Ich kann das aber auch nicht wirklich bejahen, weil das ist so, ja, in die Glaskugel geschaut, was wäre, wenn. Das weiß ich nicht. Ich weiß schon, was du richtig sagst, dass wir eine Mannschaft sind, die sich schon emotional anpieksen lässt von der Unterstützung, von der eigenen Unterstützung vor allen Dingen, weil wir halt auch verwöhnt sind von fantastischer Unterstützung, dass immer super viele den Weg nach Magdeburg finden. Und ich war gestern schon überrascht beim Einlauf, dass Aalborg mindestens gleichwertig war. Und das lag ja nicht an den Emotionalitäten. Also vielleicht war das ein Punkt, der gefehlt hat. Aber wen mag ich es verübeln? Ey, Leute, ich weiß, was die Tickets kosteten. Ich habe 3 gekauft für die Familie. Ich weiß, was Unterkunft kostet. Ich weiß, was Transfer kostet. Und deswegen bin ich auch verdammt niedergeschlagen, dass wir ihnen nicht zum Schluss wenigstens noch einen Sieg zum Abschluss schenken könnten. Und ich hoffe, sie fahren nicht mit dem gleichen Gefühl nach Hause, wie ich es tue, weil ich so, so dankbar bin, was die Leute in Magdeburg uns geben. Ja. Und wir versuchen halt zurückzuzahlen. Ja, das ist so ein Payback. Aber dieses Wochenende ist es uns nicht gelungen. Vielleicht war es auch das Quäntchen, was uns gefehlt hat. Schwierig. Schwierig jetzt so direkt danach, nicht mal eine Stunde nach einem verlorenen Spiel um Platz 3, um da die richtigen Worte zu fühlen. Also was ich fühle, ist halt schon, ich will nicht sagen Trauer, das wäre jetzt verkehrt, aber ein unglückliches Gefühl einfach. Und vor allen Dingen in meiner Verantwortung dem Club und den fantastischen Fans gegenüber.
Naja, dann halte ich mal dagegen, wenn man in einer Saison 3 Titel gewinnt. Klar, ich verstehe das, dass ihr gerade dieses Spiel verloren habt und ihr hättet gerne auch diese Medaille gehabt. Super Globe, okay, das kann man vielleicht noch mal ein bisschen trennen von den anderen Wettbewerben, die Alltag sind. Ihr habt das Double gewonnen in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, beim Media Call, da hat ein Kollege gefragt und wollte von dir wissen, du bist eine iconic figure im Handball geworden in den letzten Monaten. Jetzt lassen wir das mal ganz kurz Revue passieren, was das bedeutet. Ihr habt 4-mal hintereinander ein internationales Final Four gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Mannschaft schon mal geschafft hat vorher. Ich glaube nicht tatsächlich. Das ist eine unfassbare sportliche Leistung, die ihr da hingelegt habt. Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Jahren ist phänomenal gut. Musst du manchmal dich selber vielleicht auch innerlich ein bisschen bremsen, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass du jemand bist, der immer Gas gibt, immer unter Strom steht, aber irgendwann muss man vielleicht mal ganz kurz den Stecker ziehen?
Sascha, wenn du das so sagst, kriege ich Gänsehaut. Ne? Und glaub nicht, dass ich mir nicht auch manchmal zu Hause in einem ruhigen Kämmerlein die Augen reibe und sage, was passiert hier eigentlich? Was ist das für eine Entwicklung, die wir hier genommen haben? Wie viel Glück haben wir gehabt, die richtigen Schrauben zu finden, die es sich gelohnt hat zu drehen? Aber man will immer weiter im Sport und man ist nimmer satt. Und vielleicht ist das auch, ja, der Fehler in meinem Charakter, da zu ehrgeizig zu sein und denn nicht mal mit irgendwas zufrieden sein zu können. Ich hoffe, dass das irgendwann kommt, dass wir euch irgendwann mal auf der Couch sind oder wir uns hier vielleicht irgendwann mal als normaler Handballfan treffen, ich keine Funktion mehr in einem Verein habe und das mehr genießen kann. Aber so ein Wochenende wie hier, das ist schon enorme Anspannung. Und da denkt man nicht dran, was hat man alles schon erreicht. Da will man die Chance haben, das nächste Mal das zu erreichen. Gerade wenn man das Gefühl hat, man hat gerade eine fantastische Mannschaft zusammen, die einfach so funktioniert. Ja, jetzt winde ich mich. Ich winde mich wie eine Schlange, merke ich schon um die Frage. Aber es bleibt das, was es ist. Wir sollen damit zufrieden sein. Wir sollen damit zufrieden sein, 3 Titel gewonnen zu haben. Und trotzdem hätte man mit unserer Performance deutlich mehr von diesem Wochenende erwarten können, wenn man sieht, wir haben jetzt mit heute 60 Pflichtspiele absolviert, haben, glaube ich, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden.
Ist solide.
Ich glaube, mehr als solide, aber dann ist man das nicht mehr gewohnt, innerhalb von 2 Tagen 2 Spiele zu gewinnen, wenn man in der ganzen Bundesliga-Saison nur 2 verliert. Dass das außergewöhnlich gut war, das kann ich schon einschätzen. Und dass das auch immer wieder schwer wird, im Sport bestimmte Peaks dann wieder zu bestätigen. Deswegen kann ich den THW Kiel, der heute neben mir saß und ich es gestern beobachten durfte im Hotel, schon gut verstehen und habe auch dann zu meinem Staff oder Präsident, Manager, Partner gesagt, wir werden auch in diese Situation wiederkommen. Ja, und dann wird sich der Umgang damit zeigen, weil das macht dann auch große Mannschaften aus, nicht nur vom Erfolg zu Erfolg zu huschen. Das ist, glaube ich, relativ easy und relativ angenehm, sondern auch aus Niederlagen die richtigen Schlüsse zu ziehen, Ruhe zu behalten und weiter an dem zu arbeiten, an dem, was wir glauben. Und wir glauben an das, was wir machen. Wir glauben an das System. Wir glauben natürlich an den Kader. Wir glauben an Spieler. Und das sollen wir weitermachen.
Das wäre dann auch meine Abschlussfrage dahingehend. Wird das die größte Aufgabe, die größte Herausforderung für dich und Marc-Henrik Schmedt und alle, die da bei euch beim SC Magdeburg auch Entscheidungen treffen, euch selber und auch dem Umfeld irgendwann beizubringen? Ihr könnt nicht jedes Jahr Titel gewinnen, sondern es wird auch Phasen geben, wo es mal nicht so läuft. Und vielleicht werdet ihr auch nur Dritter oder Vierter in der Bundesliga, weil die anderen ja auch gut sind.
Gutes Thema, absolut. Ich glaube, wir brauchen es niemandem beizubringen. Es reicht, wenn wir es verstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, irgendwelche Medien oder irgendwelche Fans zu beruhigen. Ich glaube, wenn wir bei uns anfangen, haben wir schon viel erreicht, weil das fällt ja uns wahrscheinlich am schwersten, die jeden Tag daran arbeiten, jeden Tag so viel investieren. Und wenn dann der Erfolg mal nicht da ist, da natürlich auch eine Unruhe und eine normale Unzufriedenheit reinkommt. Aber wenn man das weiß, wie das Gefühl sein kann, arbeitet man noch härter darum, um dieses Gefühl nicht zu erhalten und weiter auf der Erfolgsspur zu bleiben und Gas zu geben. Und das ist vielleicht auch der Antrieb, den jeder, nicht bloß wir, sondern jeder im Leistungssport braucht. Leistungssport definiere ich immer so, dass die Leistungsdichte halt auch enorm eng ist. Das hat man ja wohl an diesem Wochenende mehr als deutlich gesehen, wie dicht das alles zusammen. Und Mensch, Kielze haut 1 Siebenmeter rein und wir sind gar nicht hier. Ja, wie eng ist das eigentlich? Das ist schon manchmal paradox zu verstehen auch.
Ich hätte noch 80 Fragen, würde ich so sagen. Aber ich mache an der Stelle mal Schluss. Wünsche eine gute Sommerpause. Dankeschön.
Kann ich gebrauchen. Euch auch. Vielen lieben Dank für alles.
Ja, Buswanne, 10 Jahre später wieder Champions-League-Sieger. Du hast gerade beim Kollegen schon ein bisschen darüber gesprochen, was das bedeutet, unterschiedliche Mannschaften als Außenseiter hier zu spielen, als Favorit. Nochmal erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, weil 2-mal Champions-League-Sieger zu werden mit so einem großen Abstand ist was ganz, ganz Besonderes. Warum habt ihr dieses Spiel heute gewonnen?
Erstmal danke und wir haben dran geglaubt. Wir haben ein anderes Gefühl gehabt dieses Jahr. Letztes Jahr, das hört sich vielleicht komisch an, aber wir waren fast zu gut das letzte Jahr. Dieses Jahr haben wir schon verloren in Champions League und ich glaube, das war gut für uns, das zu verstehen. Ganz anderes Gefühl gehabt und ja, wir wollten das unbedingt.
Es gab eine Szene, auch in der 2. Halbzeit kann ich mich erinnern, du hattest einen schwierigen Wurf in der absoluten Crunch-Time. Ist dann alles nur Intuition?
Na, was soll ich sagen? Man denkt nicht so viel in diesen Momenten. Wenn ich daran denke, dass oh, das ist Niklas Landin da oder oh, das ist nur 4 Minuten noch, dann wird man ein ganzes Tor verwerfen. Ja, dieses Mal hat das geklappt und dafür bin ich ganz froh.
Sprich bitte auch nochmal über diesen Druck, den man hat als FC Barcelona, wenn man hier hinkommt. Ist man immer der Favorit, obwohl alle sagen, in Köln gibt es keinen Favoriten, aber bei euch ist das ein bisschen anders.
Ja, wir tragen dieses Trikot 12 Mal jetzt. Dann heißt das Druck, bevor wir rausgehen, kommt der Präsident und ja, die ganze große Staff von dem Fußball auch. Und dann heißt das Druck, ganz klar. So jetzt ist das Besondere, extra schön, dass wir das geschafft haben.
Blas Jans hat eben zu mir gesagt, ich denke schon an nächste Saison. Möchtest du ihm dazu was sagen?
Ja, dass er soll auch Olympia spielen. Das ist vorher. Aber das alles ist egal jetzt.
Viel Spaß beim Feiern, Dankeschön.
Danke, danke.
Lukas Nilsson, leider hat es nicht gereicht, ganz, ganz knapp vor euch heute. Trotzdem Glückwunsch zu einer tollen Saison, die ihr gespielt habt und auch ein sehr, sehr gutes Final Four. Was hat den Unterschied gemacht gegen dieses Barcelona?
Schwer zu sagen, so direkt nach dem Spiel. Wir sind einfach mega enttäuscht. Also es ist Kleinigkeiten am Ende, was zählt, aber wir sind unglaublich enttäuscht einfach jetzt. Es ist schwer, Wörter zu finden, genau was gefehlt hat am Ende.
Man spricht immer von so Kleinigkeiten, Details, das sagt ihr Spieler immer. Es gab dreimal so Abprallertore für Barcelona in der zweiten Hälfte, auch so ein Schlüssel, ja?
Ja klar, die Bälle muss man einfach holen, um vorbeizugehen, aber das haben wir leider nicht geschafft. Vielleicht wegen unserer offensiven Abwehr, was wir gespielt haben. Aber ja, ist schwer zu sagen direkt nach so einem engen Spiel, wenn man so enttäuscht ist. Einfach unglaublich enttäuscht sind wir.
Ich verstehe deine Enttäuschung, wenn du jetzt aber mal zurückguckst in den Sommer letztes Jahr. Diese Mannschaft, deine Erwartungen in Aalborg, sind die erfüllt worden?
Nee, wir haben ja heute verloren. Keine Ahnung, vor diesem Wochenende haben alle geredet, dass wir die krasse Underdogs sind. Wir fanden das natürlich geil. Aber gut, bei unserer Mannschaft, wir haben eine überragende Mannschaft und wir haben das ganze Wochenende gesagt, dass wir eine überragende Mannschaft haben. So, unser Ziel ist ja, nächstes Jahr hier wieder dabei zu sein.
Dankeschön.
Wir werden national. Eben haben wir über die Champions League bzw. das Final Four gesprochen und jetzt sprechen wir über die Handball-Bundesliga und die vergangene Spielzeit. Und das mache ich mit einem neuen Gast hier bei uns in der Sendung. Tim Detmar, der auch einen Podcast hat zusammen mit Jens Schöngart, die dritte Halbzeit. Ist das jetzt unsere vierte Halbzeit hier?
Das kann man, glaube ich, so sagen. Die dritte Halbzeit hatten wir ja gestern Abend schon. Also von daher passt das, glaube ich, ganz gut ins Bild.
Ja, zur Erklärung. Es gibt am Samstag immer so ein Media Get-Together. Finde ich eigentlich immer sehr schön. Bei den Final Fours treffen sich dann die Kollegen und quatschen ein bisschen. Das haben wir gestern auch getan. Da habe ich gedacht, komm, dann können wir heute doch ein bisschen über das sprechen, was in der Bundesliga so los war. Ich möchte diesmal etwas chronologisch vorgehen. Ich hatte ja überlegt, mache ich das in der vergangenen Woche schon, da war viel los in Budapest und so weiter. Dann lieber ein bisschen Zeit nehmen und jetzt hier in Ruhe quatschen. Und woran ich mich erinnern kann am Saisonstart, das waren zwei Dinge. Erstmal, die MT Melsungen hatte drei Heimspiele am Stück, hat die alle gewonnen. Ich meine, eins davon sogar sehr, sehr knapp mit einem Tor gegen den HSV. Aber sie sind dann halt super reingekommen, hatten unfassbar viel Selbstvertrauen und waren auch relativ lange Tabellenführer.
Ja, und ich war vor dieser Saison, muss ich schon sagen, relativ skeptisch, weil über die letzten Jahre, wir wissen alle, wie Melsungen Sachen kommuniziert hat, auch was Ziele angeht und wie sie dann eben nicht geliefert haben in den vergangenen Jahren. Und diese Saison war so das erste Jahr, wo ich vorher dachte, ja, es sieht wieder sehr interessant aus. Es sind große Namen, große Spieler mit dabei gewesen, mit einem Christopanz, einem Balenciaga, die ohne Frage Qualität haben. Aber es war wieder diese Frage, wieso sollte es diesmal funktionieren? Und so reinzustarten, das war schon sehr beeindruckend und sie haben es dann ja auch über eine längere Zeit auch wirklich bewiesen, dass sie diese Qualität auf die Platte bringen können, hatten dann ein bisschen Verletzungspech. Ich glaube, das ist dann, ja, wie bei vielen Mannschaften einfach im Weg gestanden, dann in der Top 4 zu bleiben, aber den Saisonstart fand ich auch schon wirklich beeindruckend von Melsungen.
Ja, und was mir dabei aufgefallen ist, dass die MT tatsächlich hinten raus, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Es gab dann dieses Spiel gegen Wetzlar, dieses Heimspiel, wo sie dann auch verloren haben. Also sie haben beide Derbys verloren in der Saison. Das hängt dann ein bisschen nach. Aber ich glaube, dass insgesamt die Verantwortlichen, auch die Spieler, alle drumherum in Melsungen mit der Saison extrem zufrieden sein können. Sie spielen nächstes Jahr international. Das war vor der Saison das Ziel und das Ziel haben sie erreicht.
Ja, das hätte man so unterschrieben dort. Man hatte theoretisch auch noch die Chance, mit Kiel zumindest auch gleichzuziehen. Das hat man dann selbst ein bisschen hingeworfen oder weggeworfen im letzten Spiel. Aber auch da allein diese Chance zu haben, also ich glaube, das hätte jeder unterschrieben, wenn du sagst, ihr habt im letzten Spiel die Chance, punktuell mit Kiel gleichzuziehen. Am Ende sind es 3 Punkte Unterschied. Es ist sehr sicher gewesen, dass sie Europa erreichen, relativ früh auch schon. Also kann man wirklich sehr zufrieden sein in Melsungen.
Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, oder ich glaube allen in Handball Deutschland, die sich dafür interessieren, der THSV Eisenach ist super in die Saison gekommen und es ist nicht so gewesen, dass sie jedes Spiel gewonnen haben, um Gottes Willen. Aber vorher haben ja alle gesagt, die haben gar keine Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Die steigen sofort wieder ab. Sie haben am ersten Spieltag zu Hause den BHC geschlagen und für den BHC hat sich das dann auf die ganze Saison hin dramatisch ausgewirkt. Da kommen wir gleich dann noch zu, aber das war eine Mannschaft, die alle sofort begeistert hat. Erklär mir bitte, warum
hat der TSV Eisenach so viele Herzen erobert, auch von den neutralen Handballfans?
Ich glaube, genau aus dem Grund, dass keiner vor der Saison realistisch gesagt hat, okay, die haben eine Chance. Klar, man kann immer sagen, man hat so eine kleine Chance, aber es war ja schon so der Tenor, wir haben hier 16 Teams und alles im Mittelfeld hat eigentlich eher den Anspruch, nach oben zu gucken und teilweise mit Europa-Ambitionen seit Jahren, ob das Erlangen ist, ob das Leipzig ist, ob das Göppingen ist, die ja auch vom Selbstverständnis her eher in die obere Tabellenhälfte gehören, die dann da unten drin mitgeschwommen sind über die ganze Saison. Und Eisenach hatte einfach nichts zu verlieren. Sie waren einfach der sympathische Underdog, haben einen interessanten Handball gespielt, vor allem natürlich defensiv. Mit ihrer offensiven Abwehr haben natürlich mit Manuel Zehnder den Durchstarter der Saison in ihren Reihen gehabt, Torschützenkönig geworden. Mit auch auf jeden Fall das Herzstück der Offensive dieser Mannschaft, ohne Frage. Kann man auch MVP-mäßig überlegen, sollte er es sein oder hätte er es werden müssen. Und ich glaube, dazu diese Halle, wo du wirklich selbst vom Fernseher merkst, diese Stadt, diese Region lebt diesen Sport und die freuen sich so sehr, dass sie endlich wieder Bundesliga spielen können. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Ich glaube, nach 5 Spieltagen standen sie 5-5 Punkte. Da dachte man schon, oh, okay, da ist vielleicht doch was drin. Dann hatten sie so eine kleine Durchstrecke und hinten raus sind sie wieder da und haben die Punkte geholt. Das ist schon beeindruckend.
Was ich auch toll fand war, du hast es ja gerade angesprochen, ne, dass die ganze Stadt das auch lebt, als sie dann dieses Auswärtsspiel in Leipzig hatten, wo sie dann mit dem Fanzug hingefahren sind, beziehungsweise die Spieler sind hinterher mit dem Fanzug zurückgefahren und der Mannschaftsbus ist leer wieder nach Eisenach. Ja. Also das war wirklich sensationell und du hast ja auch gesagt, diese Deckungsvariante und sie haben dann hinten raus auch mal mit 4 Rückraumspielern gespielt und das fand ich von Micha Kaufmann extrem mutig. Er ist sehr ins Risiko gegangen. Natürlich, jetzt hat das funktioniert. Stell dir vor, das hätte nicht funktioniert. Dann hätten alle gesagt, was macht der verrückte Schweizer denn da?
Ja, ist natürlich immer so Hindsight, kann man drüber diskutieren. Ich finde, du musst aber in der Situation, in der sich Eisenach befunden hat, Sachen ausprobieren. Man hat nicht unbedingt die finanziellen Mittel wie andere Teams, auch um sie herum in diesem Kampf um den Klassenverbleib. Und ja, umso logischer ist es, einfach mal Sachen zu probieren. Und selbst wenn es dann nicht geklappt hätte, dann ist das halt so. Und ich glaube, das hätte man dann auch verkraften können. Und dann hätte er sich nochmal neue Sachen überlegt. Er wirkt ja schon wie ein Mensch, der 24/7 nur an Handball denkt. Ich glaube, das hat er auch selber bei Dein schon gesagt in einem Format. Und genau das sieht man. Und ich glaube auch, da hat man in dieser Saison wieder gesehen, harte Arbeit schlägt dann eben hier und da individuelle Qualität und auch finanzielle Mittel.
Wir wollen nicht über jeden Verein jetzt sprechen, aber sonst sitzen wir morgen noch hier und ich muss das Ding ja auch noch schneiden, aber du hilfst mir sehr mit deinen präzisen Aussagen, von daher ist das schon mal top. Aber es ist natürlich so, dass der ein oder andere Verein vielleicht nicht so im Fokus steht und klar, in dieser Saison wurde schon viel über Eisenach gesprochen, weil sie alle so begeistern. Melsungen war in den letzten Jahren immer so, ja, die Lachnummer der Bundesliga. Aber ich möchte gerne sprechen mit dir über die HSG Wetzlar und zwar aus folgendem Grund. Die haben am ersten Spieltag zu Hause mit 15-31 gegen den SC Magdeburg verloren. Da habe ich gedacht, mein lieber Schwan, was ist denn bitte da los? Frank Carstens, neu gekommen von GWD Minden, ein Trainer, der den Abstiegskampf kannte, der Ruhe reinbringen sollte. Und am Anfang hat das überhaupt nicht funktioniert. Und dann gab es dieses Pokalspiel beim THW Kiel, wo alle vorher gesagt haben, ja, ist eine lockere Nummer für den THW, ist nur eine Formsache und so weiter. Wetzlar hat dieses Spiel gewonnen und danach lief es auch in der Liga deutlich besser. Wie bewertest du die Saison der HSG Wetzlar?
Ich finde, die HSG Wetzlar ist so das Paradebeispiel dafür, wie eng dieses Mittelfeld ist und wie eng gefühlt alles ab Platz 8 war in dieser Saison. Man hatte mehrere Wochen, haben wir auch immer wieder im Podcast drüber gesprochen, dass sie nicht so viel hinbekommen haben, dass es teilweise wirklich nach Stückwerk aussieht, nicht wirklich schön anzusehen. Dann stand man längere Zeit mal so auf Platz 14, 15, 16 und dann gewinnt sie 2, 3 Spiele und auf einmal sind sie 9. Und du fragst dich irgendwie, wie sind die jetzt da hingekommen, vor allem so schnell. Und ich glaube, du hast es gesagt, Frank Carstens ist genau der richtige Mann für dieses Team. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt der schönste Handball, aber am Ende war es sehr effektiv. Man hört Domen Novak, einen herausragenden Außen, der auch überragende Leistung gebracht hat in dieser Saison. Und deswegen ist das am Ende auch verdient gewesen, wie sie in dieser Liga am Ende geblieben sind. Und ich glaube auch da, nach dem ersten Spieltag, hätte niemand gedacht, dass sie dann so souverän am Ende auch die Klasse halten. Also das war schon auch sehr spannend zu beobachten.
Du hast gerade was Interessantes gesagt zu Beginn. Paradebeispiel dafür, dass diese Liga so eng ist. Und man kann schnell nach oben kommen. Und deswegen möchte ich springen zum VfL Gummersbach. Mhm. Weil der VfL Gummersbach wieder international spielt. Nach vielen, vielen Jahren. Sie hatten eine schwere Zeit. 2019 sind sie in die zweite Liga abgestiegen mit diesem dramatischen letzten Spieltag. Also das werden wir vielleicht in der HBL-Geschichte so nicht mehr erleben. Sie mussten runter. Dann kam die Pandemie und der VfL Gummersbach musste sich komplett neu aufstellen. Sie haben viele junge Spieler eingebaut. Sie haben mit Gudjon Valo Sigurdsson einen Trainer installiert, der vorher noch nie irgendwo irgendwen trainiert hat. Also der hatte gar keine Erfahrung auf diesem Niveau. Er ist Trainer des Jahres in der zweiten Liga geworden. Er ist Trainer des Jahres in der ersten Liga geworden. Und er hat jetzt diese Mannschaft nach Europa geführt. Was macht den VfL Gummersbach aus?
Ich würde sagen, zuvor da erst auch da die Tradition, auch da ähnlich wie in Eisenach, es wird dieser Sport dort gelebt seit Jahrzehnten. Es ist eine Institution dieser Liga. Umso schöner ist es, dass sie jetzt wieder zurück sind, international. Und man hat einfach behutsam dieses Team Stück für Stück entwickelt, clever verstärkt, auch vor dieser Saison Milos Vujovic von Berlin geholt, sofort eingeschlagen. Selbst die Torhüter-Positionen, wo immer mal wieder so ein bisschen Fragezeichen waren, haben sie so kaschieren können, vielleicht auch teilweise durch einfach eine Abwehr. Tom Kiesler, Julian Köster, die beide jetzt auch im Olympiakader oder im erweiterten Olympiakader stehen. Und man hat eben auch da auf junge Spieler gesetzt. Und da finde ich es auch extrem schön, dass das belohnt wird. Und wie gesagt, ich glaube einfach, es ist sehr passend, wie sie dieses Team aufgebaut haben und immer weiter nach vorne getrieben haben.
Tom Kiesler ist ein sehr gutes Beispiel für die Nachwuchsarbeit des VfL Gummersbach. Er kommt aus der eigenen Jugendakademie, so nenne ich das jetzt mal. Also da machen sie schon durchaus gute Arbeit. Sie haben über die Jahre immer wieder versucht, Spieler einzubinden aus dem Jugendbereich. Kiesler, das funktioniert. Und da ich ihn einige Male in Gummersbach habe live spielen sehen, muss ich sagen, also was der für einen Körper hat, überspannen, ist wirklich sensationell. Also der ist dermaßen fit, der hat eine unfassbare Physis. Und wer weiß, ob er in den nächsten Jahren vielleicht auch der Nationalmannschaft weiterhelfen kann. Finde ich eine gute Sache von Alfred Gislason, dass er ihn zumindest in diesen Kader gepackt hat. Und Sigurdsson, wie gesagt, macht da sehr gute Arbeit. Sie holen jetzt Kantamahe, Dominik Kuzmanovic, der kroatische Nationaltorhüter. Also, wenn die weiter so arbeiten, sehe ich sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiterhin in den, sagen wir mal, Top 7 so ungefähr. Ja, so kann man das, glaube ich, einschätzen. Eine Mannschaft, die dann hinten raus ein bisschen Probleme hatte im Vergleich zum VfL Gummersbach, auch im Kampf um diesen europäischen Platz, war die TSV Hannover-Burgdorf. Auch ein bisschen Verletzungssorgen. Aber Christian Prokop, da kann ich mich noch sehr gut an ein Gespräch erinnern, wo sie zu Saisonbeginn in Gummersbach unentschieden gespielt haben. Da hat er gesagt, uns fehlt die Konstanz über 60 Minuten und uns fehlt generell noch Konstanz. Ist ein bisschen genau das, was hinten bei rausgekommen ist.
Ja, das passt und ich glaube, genau das war eben dieser Unterschied in diesem Duell zwischen Gummersbach und Hannover. Auch das war ein Duell, wo man vor der Saison schon davon ausgehen konnte, wenn die Würfel richtig fallen, auch mit internationalen Titel und dieser sechste Platz eben reicht, wird es wahrscheinlich Gummersbach oder Hannover treffen im positiven Sinne. Und auch da, ich glaube, Hannover hat dann die internationale Saison vielleicht auch nicht ganz so in die Karten gespielt in diesem Kampf um den internationalen Platz. Ich denke, das war dann am Ende vielleicht auch noch ein Faktor. Aber auch da, was in Hannover seit Jahren passiert, seitdem auch Prokop da ist, kann man auch nur gutheißen und positiv drauf blicken. Sie haben ein Statement gesetzt, Uschins und Fischer bleiben. Auch das hätte, glaube ich, nicht jeder so für möglich gehalten. Zeigt die Ambition in diesem Kampf um Platz 6, vielleicht auch mal Platz 5, wenn jemand aus den Top 5 schwächelt, drin zu bleiben. Also mit denen muss man auch in den nächsten Jahren weiter rechnen.
Die machen da auch sehr solide Arbeit und sie spielen halt nächste Saison nicht international. Wenn sie in der Vergangenheit international gespielt haben, was ja nicht so oft der Fall war, dann haben sie in der Liga große Probleme gehabt. Also das war in dieser Saison anders. Das heißt, da ist eine Weiterentwicklung zu sehen. Also im Endeffekt, dass sie Europa verpasst haben, mit Sicherheit keine Enttäuschung. Ihr merkt es übrigens, im Hintergrund wird es immer lauter und lauter, aber ist egal. Wir ziehen das hier eiskalt durch. Eine Enttäuschung war aber definitiv unter anderem frisch auf Göppingen. Die wechseln jetzt den Trainer von Markus Bauer zu Benjamin Matschke. Eine Enttäuschung war da unten noch der HC Erlangen. Also die sind seit jeher eine Enttäuschung. Und, das haben wir ja an diesem Wochenende erfahren, Raul Alonso wird den Verein nach 3 Jahren verlassen. kann mich sehr gut erinnern, als er damals von Meshkov Brest zurück nach Deutschland gekommen ist. Da hatte er richtig Lust auf diesen Verein. Ich habe damals mit ihm gesprochen und er hatte viel vor. Und ganz ehrlich, Tim, er konnte das eigentlich nie so umsetzen, weil man bei diesem Verein immer das Gefühl hat, dass die Leute, die eigentlich die Entscheidungen treffen sollten, die gar nicht treffen.
Das kann durchaus sein, kann ich schwer von außen einschätzen. Aber was ich einschätzen kann, ist, man hat beim HCR lang immer das Gefühl, es ist unruhig. Es ist irgendwie immer Chaos. Ob das sportlicher Natur ist, wie in dieser Saison, wo man den eigenen Erwartungen noch mehr hinterhergelaufen ist als in den letzten Jahren schon. Und auch das hätte ich gar nicht so für möglich gehalten. Man posaunt ja seit Jahren heraus, man will langfristig oder eher mittelfristig nach Europa, versucht den Kader dann auch so aufzubauen und zu verstärken. Eigentlich passt auch alles, wenn man auch die letzten Spiele gesehen hat, was da in der Halle los war. Die Fans, dann alles in Rot, alles diese Black Knight. Also an sich macht der Verein, was den Marketingaspekt angeht, gar nicht so viel falsch und kriegt die Leute ja auch ran. Aber sportlich weiß ich nicht, was man da jetzt ändern kann, auch kurzfristig, damit es besser wird.
Simon Jepson wird den Verein verlassen. Das ist eigentlich ein Schlüsselspieler gewesen in den letzten Jahren da beim HCR Erlangen. Wie gesagt, Raúl Alonso, sie haben Hartmut Meierhofer in der Saison entlassen. Johannes Selin ist jetzt der Trainer und wird es auch bleiben. Es wird keinen Sportdirektor geben in Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Und übrigens, ich finde das interessant, wenn man sich mit Kollegen, mit Freunden, mit Leuten unterhält, die sich für Handball interessieren, die sagen alle, das ist die grauste Maus, die es im deutschen Handball gibt, gefühlt. Und das spricht nicht für den HCR Erlangen, weil, und das ist das Interessante, hast du ja gerade auch gesagt, sie holen innerhalb von Nürnberg, Erlangen und der Metropolregion da die Leute ran. Also die Halle ist relativ gut besucht. Diese Black Knight-Nummer ist eine tolle Sache. Sie haben auch, glaube ich, eine Red Knight und eine Blue Knight auf jeden Fall. Ist alles gut, was in dem Bereich abläuft. Aber das Sportliche, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Frisch auf Göppingen hatte ich gerade kurz angerissen. Über den BHC haben wir in den letzten Wochen häufig gesprochen. Komm, wir sprechen mal über die Rhein-Neckar-Löwen, wo wir über Enttäuschung sprechen. Ja. Bitte, leg los!
Also bei den Rhein-Neckar-Löwen ging es ja schon zum Ende der vergangenen Saison nach hinten los. Dann hatte man eben eine sehr erfolgreiche Hinrunde gespielt, war lange auch oben mit dabei und ist dann immer mehr abgesackt. So ein bisschen wie Melsung in dieser Saison, dass man am Ende dann trotzdem sich für Europa qualifiziert hat. Natürlich alles übertüncht vielleicht noch ein bisschen vom Pokalsieg, ganz klar. Aber es war dann doch nicht so verwunderlich, jetzt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, dass es so weitergelaufen ist. Auch hier Thema Verletzungen, ganz klar. Da kann man drüber reden, Grötzky und Gensheimer, allein was die Erfahrung angeht für so ein Team, das auch einige junge Spieler eben in Positionen hat, die Verantwortung übernehmen sollen. Aber ich glaube, man hat dieses Jahr wieder gesehen, wie wichtig Halil Yaganyats eigentlich für dieses Team sein soll und sein müsste. Und wenn der ausfällt, dann kannst du dieses Team eigentlich gefühlt in die Tonne kloppen. Das ist so faszinierend gewesen, wenn man sich überlegt, dass die drei Torhüter, ich glaube, die meisten Paraden in der HBL haben, David Späth teilweise und auch Appelgren 20 Paradenspiele haben und sie verlieren solche Spiele dann teilweise trotzdem oder gewinnen so gerade eben. Und das spricht auch nicht unbedingt für das gesamte Team. Und ich finde es tatsächlich sehr schade. Ich bin großer Fan von Sebastian Hinze, was er beim BHC über die Jahre aufgebaut hat. Ich glaube, das ist jedem bekannt und ich dachte wirklich, das kann sehr gut funktionieren. Aber dann fehlen vielleicht doch irgendwie die Lösungen. Viel Last natürlich auch auf Juri Knorr, wie in der Nationalmannschaft. Auch das ist dann so ein Thema, wo er dann häufig irgendwie überspielt wirkt. Und ja, das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte in dieser Saison gewesen.
Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon gesagt habe. Es kann sein, weil die Saison ist so lang. Ich kann mich nicht an alle Aussagen erinnern. Aber ich weiß, wenn ich auch mit Kollegen darüber spreche, die sagen alle, für Juri Knorr wird das sehr gut sein, dass er die Rhein-Neckar-Löwen verlässt. Ja. Und das ist aus Sicht der Mannheimer ein unfassbar schlechtes Zeichen, wenn sich mehr oder weniger, was das angeht, alle einig sind. Mal gucken, wie sie das lösen, ob er dann doch im Sommer geht. Da sagt der eine das, der andere das und ja, müssen wir halt mal abwarten. Ich habe natürlich in Solingen damals die Arbeit von Sebastian Hinze sehr intensiv verfolgen können. Finde auch, dass er ein guter Trainer ist. Aber die Personalie, die du angesprochen hast, Halil Yaganyats, na, die trifft es eigentlich auf den Punkt. Also er ist in der Abwehr unfassbar wichtig. Er kann vorne auch mal leichte Tore erzielen. Und er fällt seit Wochen und Monaten aus. Mal gucken, ob er nach dem Sommer wieder mit dabei ist. Sehr, sehr schade, weil er wirklich ein fantastischer Handballspieler ist. Was haben wir noch? Die Rhein-Neckar-Löwen haben Europa verpasst. Ja, übertüncht. Das wollte ich eigentlich noch sagen zu den Rhein-Neckar-Löwen. Diese Geschichte, wie alles seit dem Pokalsieg gelaufen ist. Die haben ja, glaube ich, vor dem Pokalsieg 4 am Stuck verloren, danach 4 am Stück verloren. Also sie hatten 8 Niederlagen rund um das Final Four. Und sie können eigentlich von Glück reden, dass sie am Ende noch dieses Auswärtsspiel in Kiel gewonnen haben. Weil zieh mal die 2 Punkte in der Tabelle kurz ab und dann sag mir, wo wären die Rhein-Neckar-Löwen dann gelandet?
Hinter Eisenach.
Ja. Also
auf Platz 14.
Das sagt alles aus. Es war eine Saison zu vergessen für die Rhein-Neckar-Löwen. Wir springen weiter nach oben in der Tabelle. Und also Flensburg und Kiel, wissen wir, haben enttäuscht. Da werde ich vielleicht gleich dann auch noch, oder habe ich eben schon im ersten Teil der Sendung über den THW ein bisschen gesprochen. Das ist ja logisch. Die Füchse Berlin haben wirklich alles getan, um den SC Magdeburg, solange es geht, irgendwie zu ärgern. Und ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Ich glaube, ihnen fehlt halt dieser eine extra Spieler oder ein fitter Paul Drucks, ein fitter Fabian Wiede über die ganze Saison. Das hat auch Stefan Kretschmer zuletzt mal gesagt im Rahmen des European League Final Fours in Hamburg. Also die Füchse insgesamt mit einer 2-Plus-Saison, weil sie eben keinen Titel geholt haben.
Ich würde ehrlich gesagt auf eine 1-Minus gehen. Und du hast es gesagt, sie haben zwar keinen Titel geholt, aber sie waren in beiden Final Fours dabei. Sie haben am Ende 6 Punkte Rückstand auf Magdeburg. Das kann passieren. Also ich hätte es ihnen nicht zugetraut, so eine Saison zu spielen. Ich habe vor der Saison, vor allem nach dem Holm-Abgang, auf diesen Kader geschaut und dachte mir, okay, 1 bis 2 Verletzungen und du hast Spieler, die dafür bekannt sind, dass sie eben immer mal wieder ausfallen. Drucks und Wiede hast du schon genannt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie am Ende ja auch so souverän dieses Champions-League-Ticket sichern. Und die Champions-League ist für die Füchse, glaube ich, einfach Gold wert und kann auch wie ein Titel angesehen werden. Und deswegen würde ich da tatsächlich auf eine 1-Minus gehen. Und das ist schon für eine Saison ohne Titel, für einen Verein, der ja auch ja seit Jahren natürlich auch, was die Meisterschaft angeht, lechzt danach, endlich diesen Titel zu holen, trotzdem sehr, sehr stark gewesen.
Gar keine Frage. Sie hatten mit Matthias Gitzel den herausragenden Spieler der Saison. Du hast eben über die MVP-Nummer gesprochen, hast dann nochmal Manuel Zehnder ins Spiel gebracht. Magnus Saugstrup ist dafür ausgezeichnet worden, der das, glaube ich, auch absolut verdient hat. Vorne eine Quote vom anderen Stern.
Ja.
Vom anderen Stern. Das ist einfach unfassbar. Und über seine defensiven Qualitäten müssen wir auch nicht reden. Also das ist auch phänomenal gut. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, der vielleicht, aber Feldtorrekord von Matthias Gitzel ist natürlich auch so eine Nummer. Er und Lasse Andersson haben das Ding im Rückraum gerockt. Dann hatten wir natürlich noch Hans Lindberg. 3115 Tore am Ende seiner HBL-Karriere. Da können wir echt nur den Hut ziehen. Eine absolute Legende. Ja, eine 1-Minus hast du gegeben. Kann ich mich mit einverstanden erklären. Ist absolut in Ordnung. Und du hast es auch gesagt, ich glaube, das ist wirklich Gold wert für die in der Champions League zu spielen, weil ich davon ausgeht, dass sie nochmal international eine andere Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie ein Gitzel schon im Kader haben und so weiter. Aber haben sie vielleicht in dieser Saison verpasst, Meister zu werden, oder war einfach der SC Magdeburg sowieso zu gut?
Ich würde sagen, der SCM war zu gut. Das ist einfach eine Maschinerie, die du aktuell kaum stoppen kannst, wo du in einem Spiel allein schon einen perfekten Tag brauchst. Wir haben es im Halbfinale gesehen, da hatte Aalborg vor allem defensiv, finde ich, einen perfekten Tag, perfekt eingestellt. Aber das über 34 Spieltage zu stoppen, ist, glaube ich, aktuell unmöglich. Und auch da Thema Kaderbreite. Magdeburg im Normalfall hat 2 mehr oder weniger gleichwertige Startsieben. Die können ohne Probleme rotieren, was sie hin und wieder nicht machen, wenn man sich anguckt, wie die Spielzeit von dem Philipp Weber in dieser Saison war oder von dem Mikael Damgaard. Aber das sind dann, ist so ein Luxus, wenn du dann trotzdem, selbst wenn es dann mal knapp wird, die beiden einfach reinwerfen kannst und dir sicher sein kannst, vor allem bei einem Damgaard, wenn der Feuer fängt, dann macht er dir halt in 5 Minuten 8 Tore gefühlt und dann gewinnst du das Spiel. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied zwischen Magdeburg und den Füchsen.
Das ist natürlich am Ende auch eine finanzielle Nummer. Der SC Absolut. Magdeburg hat sich diesen finanziellen Vorsprung, so nenne ich es jetzt mal, gegenüber den Füchsen Berlin in den vergangenen Jahren erarbeitet. Unter anderem durch 3-mal den Superclub gewinnen, 1-mal die Champions League gewinnen und bei den ganzen Final Fours immer mit dabei sein. Also von daher, sie haben international 4 Final Fours hintereinander erreicht. 2-mal European League, 2-mal Champions League, DHB-Pokal und so weiter. Ja, also es ist einfach eine phänomenale Mannschaft. Und ich weiß, über den SCM haben wir hier an anderer Stelle schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel gesprochen. So, welche Vereine haben wir denn noch? Pass mal auf, Leipzig, Hamburg, okay, ist eine extra Nummer, die lassen wir jetzt mal raus. Leipzig, Lemgo, Stuttgart, über die haben wir noch nicht gesprochen. Und Balingen natürlich, okay. Mhm. Vielleicht können wir die tatsächlich in einen Topf werfen, Leipzig, Lemgo und Stuttgart, oder ist das ein bisschen unfair?
Ja, ich würde Leipzig ein bisschen rausnehmen, weil sie schon nochmal andere Ansprüche haben und diese auch formuliert haben vor der Saison. Auch da Thema in Richtung Europa. Und dann hat man so einen Saisonstart hingelegt, der so gar nicht zu diesen Ansprüchen gepasst hat. Auch da ähnlich wie bei Wetzlar das Phänomen, sie waren lange unten drin und hatten dann nach der Turnierpause, nach der EM diesen Run, haben sich da rausgekämpft und sind dann am Ende auf Platz 8 eingefahren. Und auch das, würde ich sagen, unterschreibt man nach dem Verlauf der Saison in Leipzig so sofort. Und trotzdem muss man sagen, war es schon eine Saison mit sehr viel Luft nach oben bei den Leipzigern.
Ich finde, dass bei den meisten Leuten die am Ende dann doch gute Saison des TVB Stuttgart vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Die sind Elfter geworden, das ist die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Ich nehme an, dass sie in Stuttgart unfassbar zufrieden damit sind. Ja, es war natürlich knapp im Vergleich zu den Mannschaften dahinter, also sie sind jetzt nicht souveräner Elfter geworden, aber trotzdem scheinen die ja auch ein bisschen was richtig zu machen da.
Das stimmt, und ich kann mich daran erinnern, auch da Thema Zielsetzung hat man vor dieser Saison, meine ich ja, auch den 10. Platz anvisiert und auch so offen formuliert. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich schon drauf geguckt und gedacht, okay, also das ist schon ambitioniert. Aber am Ende waren sie dann halt auch da, wenn zum Beispiel ein Team wie die Löwen komplett schwächeln. Wir reden immer wieder darüber im Sport, in verschiedensten Sportarten. Man muss eben da sein, wenn solche Teams dann ja unter ihren Möglichkeiten vielleicht performen. Genauso passiert mit Göppingen und Erlangen und dementsprechend stimmt das schon. Also es ist auch irgendwie so ein Team, sie waren, finde ich, nie so richtig, in meinem Kopf zumindest, so richtig gefährdet, was den Abstieg angeht, auch wenn es immer sehr eng war. Aber ich hatte immer das Gefühl, die schwimmen halt irgendwie so in der Mitte. Die hatten keinen großen Ausreißer nach oben, keinen großen Ausreißer nach unten. Und ich glaube, dadurch wirkt das dann auch so, dass man gar nicht so mitbekommt, wo sie dann am Ende landen. Und dann denkt man sich so, ja okay, sind jetzt halt Elfter. Aber für Stuttgart, gute Entwicklung. Spannende Spieler. Haben jetzt ja einen jungen Spanier dazu geholt. Hanus, leider wird er die Bundesliga verlassen. Also finde ich immer wieder einen faszinierenden Spieler zu beobachten. Mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Beweglichkeit. Mal gucken.
Der TBV Lemgo ist übrigens eine Mannschaft, wo man hinterher immer sagt, ja stark, dass sie wieder Zehnter geworden sind. Mit den Möglichkeiten, die sie haben. Ja. Also was Florian Kehrmann da macht. Ich weiß, ich bin hier so ein kleiner Lukas Hutecek-Fanclub. Ich glaube aber, dass der spätestens im Sommer, also dieses Jahr natürlich noch nicht, aber dass der spätestens im Sommer 2025 weg ist, weil der ist so gut.
Ja.
Der ist wirklich so gut. Bei allem Respekt für das, was sie in Lemgo machen, ich denke, der ist eigentlich dafür geeignet, nochmal ganz woanders zu spielen. Dann ist der einzige Verein, über den wir noch nicht gesprochen haben, den wir noch nicht wirklich erwähnt haben, ist Balingen, Göppingen, das habe ich nur ganz, ganz kurz angerissen. Ja, sag doch bitte zu beiden Vereinen noch was.
Göppingen, eine ziemliche Achterbahnfahrt diese Saison, würde ich behaupten. Auch da ähnlich, hatten sie mal kurzzeitig einen kleinen Run, dann waren sie mal wieder Zehnter und dann ging es wieder komplett in die andere Richtung. Auch da mit den, würde ich sagen, finanziellen Mitteln, mit dem, was Göppingen als Standort so mit sich bringt, viel zu wenig. Das ist ganz klar. Auch da Thema Torhüterposition, wo man, glaube ich, nicht ganz so zufrieden ist, wo ich mir gewünscht hätte, dass man einem Julian Buchele deutlich mehr Chancen, früher die Chance gegeben hätte, weil wenn er dann performt hat und er ist auch so ein Typ, eigene Jugend, kommt aus der Gegend, emotional, genau das, was, finde ich, Göppingen in vielen Spielen auch so ein bisschen gefehlt hat, dass man sich auch mal ein bisschen aufbäumt und dementsprechend keine gute Saison. Am Ende 15. hinter Eisenach, hinter Wetzlar. Das ist schon nicht ganz so stark. Bei Balingen auf der anderen Seite würde ich sagen, mehr oder weniger das, was man erwartet hat. Hatten auch hier und da ihre deutlichen Niederlagen. Die kann man als Neuling in der Liga auch mal abbekommen. Und auch da war es dann viel auch Unruhe dann mit dem Trainer, dass man dann sagt, ja, zum Ende der Saison beenden wir das Ganze, aber er bleibt jetzt noch Trainer, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also wirkt nach außen wie, gut, wir haben jetzt eh schon resigniert und lassen das jetzt so austrudeln. Das war, glaube ich, auch ein Fehler, weil wenn man sich dann eben anguckt, klar, es sind jetzt am Ende 9 Punkte aufs rettende Ufer, aber zwischenzeitlich waren es dann eben nur 4 Punkte durch die Lizenzgeschichte, durch die Möglichkeit, eventuell doch als 17. drin zu bleiben. Und da hat man, finde ich, die Chance verpasst, so ein bisschen nochmal irgendwie Momentum aufzubauen. Auch da, Balingen ist, finde ich, auch so ein Club, so ein bisschen zu groß für die zweite Liga, aber dann doch wieder ein bisschen zu klein für die erste Liga. Und das ist ja schwer, dann eben durchzubrechen. Wir haben es gerade gesagt, die ersten 16 wirkten eigentlich schon quasi in Stein gemeißelt. Jetzt hat Eisenach das durchbrochen. Aber auch da haben wir ja gerade schon gesagt, wie sie es gemacht haben, indem sie anders waren. Und das hat dann bei Balingen vielleicht ein bisschen gefehlt.
Und ich glaube, da hat es auch ein bisschen an Qualität gefehlt. Ja. Wenn du abgeschlagen Letzter wirst, mehr oder weniger, dann sagt das eigentlich alles aus. Wunderbar, Tim. Fantastisch. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Freut
Danke
mich.
Dir für die Möglichkeit.
Ja, gerne. Und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr auch bei der dritten Halbzeit gerne reinhören. Findet ihr selbstverständlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt gibt's gleich noch das Interview der Woche. Aktuell habe ich noch keine Ahnung, mit wem ich spreche. Ich möchte euch aber darauf verweisen, auf jeden Fall bis zum Ende reinzuhören. Es gibt dann nicht die normale Abmoderation, ist ja die letzte Sendung in dieser Saison, sondern da habe ich vielleicht noch ein paar Dinge zu erzählen. Also hört da am Ende sehr, sehr gerne nochmal rein. Jetzt kurz durchschnaufen und dann das Interview der Woche. Vergangene Woche hatten wir einen Lizenz-Quickie, ihr erinnert euch vielleicht. Heute gibt es einen Kader-Quickie und der ist auch relativ spontan. Denn ich nehme einen Kollegen mit in Richtung Heimat, Niklas Groß von der Handballwoche, und wir sprechen über die doch erstaunlichen Nominierungen, finde ich, von Bundestrainer Alfred Gislason. Kam heute Mittag spontan rein. Deswegen gibt's diesen Teil ein wenig unangekündigt in der heutigen Ausgabe, der letzten vor der Sommerpause. Und ja, beim ersten Blick über den Kader, ohne ins Detail zu gehen, Niklas, was hast du da gedacht?
Ich muss sagen, was mir mit am ersten aufgefallen ist, wir haben ja auch gerade schon mal kurz darüber sprechen können, ist, dass Nils Lichtlein auf der Mitte nicht dabei ist. Das wird sicherlich eine Personalie sein, die diskutiert werden wird. Es sind mit Marian Michalczyk, der, ich meine, zweitbeste Assistgeber der Liga nach Julian Köster nominiert. Juri Knorr natürlich insofern auch nachvollziehbar, aber mit Lichtlein wäre da sicherlich nochmal eine andere Komponente in das Spiel gekommen, auf die man jetzt offenbar in Paris nicht setzen möchte.
Also wir wissen natürlich noch nicht, ob es eventuell nochmal Veränderungen gibt, aber eigentlich ist davon auszugehen, bei 17 Spielern im Kader, es sind 17 nominiert worden, werden auch daraus die 14 plus 3, die Anfang Juli dann gemeldet werden müssen für die Olympischen Spiele in Paris. Und das ist das Entscheidende. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich jetzt hier noch groß was verändert. Alfred Gislason wird am Ende aus diesen 17 Spielern 3 streichen. Die kommen dann zwar mit nach Paris, können mit der Mannschaft trainieren, kommen aber nicht ins olympische Dorf und so weiter und so fort. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Juri Knorr und Marian Michalczyk auf der Mitte. Dazu noch Luka Witzke, der wahrscheinlich bei der EM auch mit dabei gewesen wäre, wäre er nicht verletzt gewesen. Das gleiche gilt ja auch für Marian Michalczyk. Dann gehen wir mal die Positionen nach und nach durch. Ich glaube, Tor und Linksaußen, das ist relativ schnell erledigt. Andreas Wolf aus Kelze und David Späth und Joel Bierlehm von den Rhein-Neckar-Löwen. Gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass Joel Bierlehm der erste Streichkandidat ist, also sprich einer von den plus drei. Dann dazu Lukas Mertens und Rune Dahmke auf Linksaußen. Und das ist eigentlich komplett wie erwartet.
Da würde ich total zustimmen. Bei mir ploppt da auch gerade spontan die Frage auf, lass uns doch gerne mal direkt an die drei gehen, die da gestrichen werden könnten noch. Wie du gerade sagtest, Joel Bierlehm wird da sicherlich, wenn wir jetzt in der Chronologie vorgehen, Tor mit der erste Kandidat sein, denn Wolf und Späth, dieses Gespann hat sich ja doch definitiv bewährt, auch schon bei dem vergangenen Turnier. Andreas Wolf konstant gute Leistung gezeigt, David Späth mindestens seine Momente gehabt. Von daher dürfte das da auf Joel Bierlehm hinauslaufen. Links außen auch eine absolut folgerichtige Wahl. Da hattest du ja auch gerade schon angerissen, dass es da auch wenig Diskussionspotenzial und Bedarf geben dürfte. Dann ist eben die Frage auch, mit wie vielen Außen geht man am Ende ins Turnier? Mit 2 plus 2 oder nimmt man auf eine Seite einen raus? Oder wir haben eben auch darüber gesprochen, dass man auch mit jeweils nur einem Außen oder einer Außen, du sprachst das Beispiel an, dänische Frauennationalmannschaft, in ein Turnier gehen könnte.
Ja, da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob sich das Alfred Gislason so traut. Zumindest auf rechts Außen gibt es da jetzt eine Tendenz.
Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er mit 2+1 und einem Hybridspieler mit Christoph Steinert in dieses Turnier geht. Denn, und das ist die große Überraschung, finde ich, eine der großen Überraschungen an diesem Kader jetzt, gibt noch eine andere meiner Meinung nach, Tim Hornke vom SC Magdeburg, der gefühlt ja jahrelang raus war, der nicht nominiert wurde, ist der einzige reine Rechtsaußen in diesem 17er Kader von Alfred Gislason. Kein Patrick Grötzky, der 7 Weltmeisterschaften schon gespielt hat in seiner Karriere. Kein Lukas Zerbe, der zuletzt bei der EM nachnominiert wurde. Und das ist, glaube ich, die ganz große Nummer an der Geschichte, kein Timo Kastening.
Das ist eindrücklich, was du gerade aufgezählt hast. Das sind drei sehr prominente Namen, zumindest mal Grötzky und Kastening, die auch in der Nationalmannschaft regelmäßig auf der Platte standen. Zerbe war ja immer so, ich sag mal, auf dem Sprung. Insofern mit die aufsehenerregendste Entscheidung, definitiv. Tim Hornke hat, soweit ich das beurteilen kann, eine gute Bundesliga-Saison hinter sich. Trotzdem spannend, dass Alfred Gislason so kurz vor den Spielen diesen Hebel doch noch betätigt, sag ich jetzt mal, und da voll auf Tim Horn gebaut. Du hast das ja gerade auch angerissen. Das ist der einzige echte Rechtsaußen dann. Es gäbe in dem Sinne, wenn wir jetzt als einzigen echten Rechtsaußen denken, gar kein Backup, außer eben den Hybridspieler Christoph Steinert.
Und das ist das, was ich daran so überraschend finde. Hätte ich nicht gedacht, dass Alfred Gislason diesen Weg geht. Du hast jetzt gerade von einem Hebel gesprochen, den er angesetzt hat. Aber Tim Hornke hat ja auch in der Champions League sehr, sehr gute Leistung gebracht, sprich auf allerhöchstem Niveau. Er weiß also, wie er sich gegen die internationalen Spitzentorhüter verhalten muss. Das ist ja der entscheidende Punkt. Also wenn das jetzt ein junger Kerl wäre, der diese Quoten zum ersten Mal gehabt hätte, ja, jetzt in der Champions League. Aber nein. Tim Hornke, der hat gezeigt, dass er das auch konstant abrufen kann. Am Kreis gibt's keine Überraschung, müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber sprechen, mit Johannes Goller, Justus Fischer und Jannik Kohlbacher. Und das ist ja auch der Punkt, warum Christoph Steinert als Hybridspieler in diesem Kader ist, damit dann am Ende wahrscheinlich die Möglichkeit besteht, auch drei Kreisläufer mit nach Paris zu nehmen. Und wir wandern weiter auf Rückraum links und weil wir über Rückraummitte schon gesprochen haben. Dort gibt es ebenfalls aus meiner Sicht eine Überraschung, denn Marco Grigic vom THSV Eisenach ist in diesem Kader und nicht Sebastian Heimann.
Wir haben ja eben schon über die Mitte gesprochen. Da ist in Nils Lichtern ja auf dieses andere Element verzichtet worden. Marco Grigic bringt, glaube ich, nochmal ein anderes Element rein, denn na gut, Köster würde ich jetzt auch eher mal noch bei Shooter verorten, wenn wir mal in Polen denken. Und Heimann ist es ja definitiv. Ich denke, da wird mindestens mal offensiv noch eine andere Komponente ins Spiel kommen durch Grigic. Defensiv wird Heimann ja sehr geschätzt. Insofern ist das mit Sicherheit eine, ja, auch sehr interessante Personalie.
Ich finde, dass Sebastian Heimann im Rahmen der Spielzeit, die er bekommen hat, bei der Europameisterschaft eigentlich gut performt hat. Deswegen überrascht mich das ein bisschen. Wird Gründe dafür geben, warum Alfred Gislason sich so entschieden hat. Und auf Rückraum Mitte steht halt jetzt Marian Michalczyk zur Verfügung, der im Innenblock decken kann. Und das war bei der Europameisterschaft eben nicht der Fall. Da war eben Nils Lichtern mit dabei. Der kann nur auf halb, wenn überhaupt, und eher auf Außen decken. Deckt bei den Füchsen Berlin in der Regel gar nicht. Mit Michalczyk im Kader ändert sich diese Variante eben und deswegen vielleicht der Verzicht auf Sebastian Heimann. Und was außerdem interessant ist, auf Rückraum rechts, aber der Kollege Niklas Groß hat eine Wortmeldung. Du wolltest gerade noch etwas loswerden zu dieser Geschichte, bitte sehr.
Genau, lieben Dank, dass du mir nochmal das Mandat erteilst. Als du gerade von Marian Michalczyk auch sprachst, da ploppte nochmal dieses Element auf der Hannoveraner Riegel, der jetzt sowohl defensiv gebaut werden kann mit Fischer und Michalczyk im Innenblock und in der Achse Rückraumkreis könnte man auch mit Uschins, Michalczyk und Fischer operieren. Von daher dürfte das die Chancen von Michalczyk, ich würde jetzt Fischer und Uschins mal als, zumindest Uschins als gesetzt bezeichnen auch, das dürfte die Chancen von Michalczyk auch nochmal erheblich steigern, zumal Gislason ihn auch ziemlich schätzt, soweit ich weiß.
Das ist definitiv so und er ist ein sehr variabler Spieler, er kann theoretisch auch auf Rückraum links spielen, er ist ein sehr intelligenter Spieler und er macht in der Regel eigentlich wenige Fehler. Jetzt hast du Renas Uschins gerade schon genannt, hast ihn als mehr oder weniger gesetzt bezeichnet, aber
Es gibt ja noch einen zweiten Linkshänder im rechten Rückraum, der nominiert ist. Da werden wir dann sehen müssen, ob er auch den Sprung in den finalen Kader schafft. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das ist eben das Entscheidende. Dieser zweite Mann ist nicht Kai Häfner, sondern es ist Franz Semper. Und das ist die zweite dicke Überraschung in diesem Kader, zumindest meiner Meinung nach.
Definitiv, das war ja ein Name, der zuletzt dort nicht allzu oft auftauchte. Und hier ist eben nochmal besonders interessant, wir haben ja vorhin über die Außen gesprochen, da kommt wieder Christoph Steinert ins Spiel, der ja eben auch auf Rückraum rechts dann eingesetzt werden könnte. Wie viele Spieler nimmt man am Ende definitiv für diese Position mit? Wie arbeitet man da mit Hybridspielern oder einem Hybridspieler wie Steinert? Da wird der Name Franz Semper spontan einzuordnen sein auf diesem Gleis zwischen dem festen Kader und den potenziellen, nennen wir es jetzt mal, Streichkandidaten.
Bist du am Ende extrem überrascht von den Spielern, die Gislason nominiert hat? Also bei zwei, drei Positionen, bin ich ganz ehrlich, hätte ich so nicht mit gerechnet.
Extrem überrascht? Ich würde dir zustimmen, klar. Wir haben ja auch eben schon gesprochen über diese zwei, drei, vier Fälle, die ansatzweise aufsehenerregend sind. Ich war ja mit Nils Lichtlein eingestiegen. Aber extrem überrascht bin ich nicht, nennen wir es ansatzweise überrascht.
Was heißt denn bitte ansatzweise überrascht? Das musst du uns jetzt bitte erklären.
Genauso wie wir es eben erörtert haben. Es sind Personalien dabei, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte. Und wir haben ja auch eben schon, als wir uns hier in der Lobby spontan eingefunden haben, darüber gesprochen, gehört das fast schon zu einer Art Folklore, dass man bei dieser Kadernominierung kurz vor einem Großturnier dann ein paar Überraschungen einbaut. Das kennt man ja aus allen Sportarten auch. Es sind immer diese 1, 2, 3 Namen dabei, die dann nachher über die Breaking News laufen. Oh, XYZ nicht nominiert, ABC ist dabei. Von daher, ja, ich würde es von der Überraschungsintensität würde ich es einordnen als eine gängige Nominierung vor einem Großturnier.
Okay, dann haben wir da eine Erklärung von dir bekommen. Wunderbar. Und jetzt möchte ich von dir die beiden, die quasi in das Plus 3 rutschen, abgesehen von Joel Bierlehm. Wie wird es am Ende laufen?
Das ist die klassische Frage, auf die man gerne antworten möchte. Wenn ich es wüsste, dann wäre ich Bundestrainer. Aber eine Seite, sagen wir mal, die mit Sicherheit von diesem Thema betroffen sein wird, ist der rechte Flügel eben. Wir haben schon über Rechtsaußen, Christoph Steiner, Rückraum rechts, diese Übergänge gesprochen. Da könnte jemand gestrichen werden und das wird dann ja höchstwahrscheinlich nicht Christoph Steiner sein. Es wird auch nicht Tim Hornke sein. Von daher ist das eine nach wie vor sehr spannende Frage, die ich dann, wenn du mich jetzt zwingst, eine Antwort zu geben, mit Franz Semper beantworten würde. Dann wären wir jetzt bei zwei. Dann würde ich noch tippen auf Luka Witzke.
Da hast du jetzt 5 Minuten für gebraucht, gefühlt zumindest. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, merken die Hörer hinterher nicht, weil du echt lange überlegt hast, wen du streichst. Ich glaube, Joel Bierlehm habe ich ja schon gesagt, ich denke, da sind wir uns alle einig, der wird in diesen Plus-3-Kader rutschen. Und tatsächlich stimme ich dir zu, lieber Niklas. Also es gibt ein paar Pluspunkte hier. Als Experte für dich in der Sendung, Spaß beiseite. Franz Semper glaube ich auch, den wird er nicht mitnehmen und er muss ja Uschins mitnehmen, so wie der in der Nationalmannschaft performt hat, beim Finalwochenende bei der Europameisterschaft, beim Olympia-Qualifikationsturnier. Der ist definitiv gesetzt, Steinert ist gesetzt, weil er in der Abwehr auf halb decken kann und Hornke ist der einzige reine Rechtsaußen im Kader. Also er muss eigentlich diese Variante wählen und Luka Witzke fällt dann, glaube ich, der Geschichte mit Marian Michalczyk und Variabilität in der Abwehr, auch im Innenblock einsetzbar zum Opfer. Und das würde tatsächlich bedeuten, dass vielleicht Marko Grigic zu den Olympischen Spielen fährt. Eventuell sehe ich da auch noch Witzke, der kann auch auf halb links spielen, das wäre auch noch eine Option. Aber aktuell würde ich sagen, Gislason, er macht was Überraschendes, so wie du es eben gesagt hast. Er bringt ein anderes Element mit rein, was auch die internationalen Gegenspieler noch gar nicht kennen. Grigic hat eine sehr gute Form und manchmal muss man auch mit der Form gehen. Das macht er ja hier bei Hornke auch, wo er sich gegen Kastening, gegen Grötzky und gegen Zerbe entschieden hat. Er geht mit dem Spieler auf der Position, der die beste Form hat. Und das finde ich auch absolut in Ordnung so. Es gibt noch eine Wortmeldung. Es gibt ja gar nicht. Was ist denn da los bei dir?
Habe ich irgendwie Blut geleckt. Lass uns doch hier noch 2, 3 Stündchen plaudern. Was natürlich noch interessant wäre, du hast gerade diese Komponente angesprochen, Luka Witzke kann auch noch andersartig, nenne ich das jetzt mal, eingesetzt werden. Das spreche wiederum natürlich dann vielleicht ein Stück weit eher für Witzke, zumal wir ja die ganz besondere olympiaspezifische Problematik haben, dass wir eben nur 14 Spieler haben. Wenn wir jetzt hier gesessen hätten vor 6 Monaten, da hätten wir über 16 gesprochen. Jetzt sind es nur 14. Das wurde ja auch schon das Öftere thematisiert. Insofern wird diesem Element nochmal eine größere Rolle zukommen, dass ich möglichst flexible Spieler habe. Und das könnte wiederum ein Argument für Witzke sein. Also vielleicht ist das diese Position von diesen drei Namen, die wir genannt haben, die noch am meisten diskutiert werden wird.
Das glaube ich tatsächlich auch. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was allerdings der Fall ist, dazu wird es keine Kreisab-Sondersendung geben. Also nicht aufregen, wenn Kreisab nicht auf Sendung geht. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Dazu erkläre ich dann am Ende der Sendung nochmal ein bisschen was nach dem Interview der Woche. Das nicht ganz so lang ist wie sonst oder beispielsweise vor 7 Tagen das mit Juri Schewtsov. Das war ja fast 1 Stunde. Und es gibt den Daumen hoch von Niklas Groß. Er hat es anscheinend gehört und ihm hat es auch gefallen. Ja, er nickt jetzt. Ihr könnt das nicht sehen. Ich sage das jetzt einfach mal. Vielleicht ist es auch gelogen. Aber ist auch egal. Jetzt genug Schabernack getrieben. Es gibt die vorletzte Pause tatsächlich in der heutigen Ausgabe, die sehr, sehr lang ist, durch viele kleine, kurze Gespräche und natürlich auch den HBL-Saisonrückblick eben mit Tim Detmar. Kurz durchschnaufen und dann ab ins Interview der Woche. Zeit für das Interview der Woche. Ihr habt es eben gemerkt, es gab noch einen Teil dazwischen. Das wusste ich vorher noch nicht, als ich die Sendung eingeleitet habe, zusammen mit dem Kollegen Christian Stein. Aber macht auch nichts. Wie gesagt, jetzt gibt's das Interview der Woche und zunächst der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Folgt uns sehr, sehr gerne und falls ihr möchtet, dann könnt ihr uns auch unterstützen unter patreon.com/kreisab. Dort könnt ihr ein Monatsabo abschließen oder ja, so lange wie ihr wollt. Den Betrag legt ihr selber fest und das ist überhaupt gar kein Problem. Möchte mich auch beim Hörer nochmal für eine spezielle Spende bedanken, die es zuletzt gab. Das habe ich, glaube ich, vergessen bislang, aber gerade noch gut gegangen, weil die Saison läuft noch mit dieser letzten Ausgabe. Und ich möchte auch darauf hinweisen, es gibt dann eventuell, das muss ich mir überlegen, nochmal ein Crowdfunding im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Da habe ich zumindest die Idee, eine tägliche Sendung auf die Beine zu stellen. Sagt mir sehr, sehr gerne, ob ihr daran Interesse habt. Es ist ja das Schöne, beide Mannschaften, also die Männer und die Frauen aus Deutschland, haben sich qualifiziert, haben wir ja eben noch drüber gesprochen. Jetzt starten wir dann aber durch mit dem Gast, den ich heute in der Leitung habe. Eigentlich wollte ich ihn gestern in Köln persönlich sprechen. Das hat aber zeitlich nicht geklappt und er erklärt uns wahrscheinlich gleich auch, warum er denn mal wieder keine Zeit hatte. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Klaus-Dieter Konvents. Schönen guten Tag, hallo.
Guten Morgen. Guten Morgen, Sascha. Ja, gestern hat nicht geklappt, weil ich noch einige Verpflichtungen mit den Schiedsrichtern hatte und wollte noch mal mit ihnen reden. Und deshalb hat das leider im letzten Moment nicht geklappt.
Wir sollten aber vielleicht mal kurz erklären, oder du machst das besser. Welche Rolle hast du denn eigentlich, wenn du jetzt gerade sagst, du musstest noch ein bisschen mit den Schiedsrichtern sprechen?
Ja, offiziell war ich nicht bei dem Final Four. Wie du ja weißt, bin ich EHF-Delegierter seit 25 Jahren und davor war ich 20 Jahre EHF. Schiedsrichter auch und habe auch denn für die EHF in den letzten Jahren die meisten, ich würde sogar sagen fast ausschließlich die Risikospiele im Balkan gemacht und habe dadurch einen engen Kontakt zu den Schiedsrichtern und die Schiedsrichter sind da immer willig, meine Meinung zu erfragen. Und so war es dann auch wieder gestern und auch bei den Halbfinals. Und ich schaue dann auch nicht meiner Verantwortung und unterhalte mich sehr gerne mit den Schiedsrichtern.
Darüber sprechen wir heute ein bisschen, was denn eigentlich die Rolle eines Delegierten genau ist. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast vor allem in den letzten Jahren viele Risikospiele begleitet. Ich glaube, dass sich das aber insgesamt auch ein bisschen beruhigt hat. Kann man das so sagen, dass es nicht mehr ganz so intensiv ist, nicht mehr ganz so hitzig wie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren?
Absolut, Sascha, absolut. Ich möchte sagen, ich habe begonnen in 2008 so mit diesen Spielen. Das begann hauptsächlich in Skopje, in Belgrad. Auch in Veszprém und Kielce und auch mit Beginn der Champions League, aber auch bei den Damen in Podgorica und in FDC. Und man hört es schon heraus, in Ungarn FDC, das Ferencváros, wo natürlich die Fußball-Hooligans zum Handball rüberkommen und dann für Unruhe sorgen. Das Gleiche in Podgorica, wo auch die Fußball-Hooligans rüberkommen. Und in Skopje ist natürlich seit jeher eine ganz brisante Geschichte. Und in 2010, 11 ist das sehr hochgekocht. Also Pyrotechnik, Stühle, die fliegen, Feuerzeuge. Und ich glaube, ich bin annähernd 30 Mal in Skopje gewesen. Und wie du richtig sagst, in 2018, 19, auch mit dem Bau der neuen Halle in Skopje für Vardar, die infrastrukturmäßig sehr gut konzipiert, dass die Leute nicht mehr so direkt aufs Spielfeld konnten. Und ich hoffe denn mit meiner Arbeit auch über 5, 6 Jahren mit Einlasskontrollen, mit nicht mehr rauchen in der Halle, Stühle rausnehmen lassen zum Teil, hat sich das komplett eingedämmt. Es ist natürlich auch so, dass weder Vardar Skopje noch Metalurg Skopje mehr in der Champions League spielen aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten. Aber ohnehin in 2017, 18 hat sich das stark reduziert bis zu Covid hin und danach kaum noch etwas. Also ich kann sagen, die letzten 5 Jahre habe ich kein Risikospiel mehr gehabt. Das waren alles ja, recht normale Spiele, auch im Balkan und auch in Westbrem und Gilcze, wo es sehr laut ist, aber nicht risikoreich.
Ja, das ist ja das Schöne, tolle Stimmung und laute Fans, die ordentlich Gas geben, aber wir keine Probleme haben. Das wollen wir ja alle im Handball. Und das haben wir ja auch am Wochenende in Köln wieder erlebt, obwohl ich persönlich, das habe ich ja zu Beginn der Sendung im Gespräch mit Christian Stein schon gesagt, ein bisschen enttäuscht war, weil es in den letzten Jahren doch eine schönere Atmosphäre gewesen ist. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Du bist Delegierter und man könnte jetzt meinen, so wie du sprichst, ja, du kommst irgendwo aus Deutschland, aber das tust du nicht. Wo kommst du denn eigentlich her?
Ja, ich hoffe, dass mich alle verstehen. Meine Muttersprache ist an sich Französisch. Aber ich komme aus dem Grenzgebiet Alpen. Das ist so 20 Kilometer von Aachen weg. Bin aber aufgrund meiner Vergangenheit, wo ich auch im Fußball immer wieder irgendetwas gemacht habe, seit 50 Jahren mehr in Deutschland als in Belgien tätig. Und so ist mittlerweile, glaube ich, Deutsch meine Muttersprache geworden. Auch aufgrund meiner zahlreichen Kontakte im Sportbereich halt. Also Grenzbereich Belgien-Deutschland.
Dann hätten wir das auch geklärt. Erkläre mir aber bitte, warum interessiert sich ein Belgier für den Handball? Wie kommt man dazu in diesem Land?
Ja, ich verstehe deine Frage. Ich glaube, vor 10 Jahren hat man in Belgien noch mit Kokosnüssen einmal gespielt. Aber ich sagte ja, ich hatte also bis 23, 24 Jahren selber Handball gespielt. In diesem Nicht-Handball-Land hatte dann eine Verletzung und habe mich dann recht früh der Schiedsrichterei gewidmet und hatte auch mit einigem Glück die Möglichkeit, recht schnell die Olympischen Spiele als IAF-Schiedsrichter in 92 in Barcelona zu pfeifen und auch einige Weltmeisterschaften. Und somit war an für sich meine Karriere vorprogrammiert, weil ich dann übergegangen bin zum Delegierten, dann irgendwann mal Feierabend gemacht habe damit und mich dann kurze Zeit später Markus Glaser, das ist der Sportofficer der ERF, fragte, ob ich diese Risikospiele in der Champions League aufgrund meiner Erfahrung im gesamten Sportbereich übernehmen würde. Und somit bin ich ewig dem Handball verbunden geblieben.
Und bist das ja, wie gesagt, ganz aktuell auch noch, hast es ja eingangs gesagt, du bist in Köln gewesen und da war auch noch deine Expertise gefragt. Ich würde gerne wissen, weil das macht ja der ein oder andere Schiedsrichter, Karriere wird beendet und dann wird man Delegierter. Was ist denn die größte Schwierigkeit als Delegierter? Muss man da auf eine andere Art und Weise geduldig und beruhigend sein als in der Rolle als Schiedsrichter?
Genau so ist es. Ich habe allerdings Zweifel, dass das bei jedem das Hauptkriterium ist. Ich glaube, die größte Qualität ist Kommunikation und Kooperation mit den Bänken, mit den Schiedsrichtern, mit den Trainern und dass man somit den größtmöglichen Respekt und Akzeptanz erlangt. Ich glaube oder ich bin mir sicher, dass mir das in meiner gesamten Karriere gelungen ist, wenn ich die Äußerungen und die Meinung der meisten Vereine und Trainer höre.
Gab es aber dennoch Phasen, vielleicht gerade zu Beginn deiner Zeit als Delegierten, wo du ja dann vom Schiedsrichter direkt reingewechselt bist, sag ich jetzt mal, wo es Schwierigkeiten gab, wo ja vielleicht die Trainer und auch die Spieler dann auf den Bänken, die Verantwortlichen gesagt haben, ja gut, das ist ja ein ehemaliger Schiedsrichter, kennen wir jetzt, dann können wir ein bisschen über die Stränge schlagen?
An für sich nicht. Die größte Schwierigkeit war für mich, obschon ich eine ganz gute Vergangenheit als aktiver Schiedsrichter hatte mit Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Trotzdem haftete mir die belgische Nationalität vielleicht im Beginn etwas nach. Nachher sagte man der deutsche Belgier. Obschon ich häufig THW Kiel und Flensburg und Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg in den auch schwierigen Champions-League-Spielen als Delegierten begleitet habe. Das war bei mir recht schnell der Übergang zum Guten hin. Vielleicht auch aufgrund meiner Kommunikation und meiner Akzeptanz, die ich recht schnell überall erlangt habe.
Du hast jetzt gerade gesagt, du wurdest als Belgier gesehen. War das ein Problem, weil man damals vor allem noch Belgien als Handballnation nicht so richtig ernst genommen hat? Meinst du das?
Ja, das meine ich. Bei mir fiel das vielleicht etwas weg, weil die meisten noch wussten, Trainer sowie Spieler, naja, okay, der hat ja die Olympischen Spiele als Schiedsrichter geleitet. Der hat auch Weltmeisterschaften geleitet. Er spricht Deutsch recht gut, also kennt er schon seine Materien. Im Endeffekt zählt natürlich immer die Leistung oder aber wie du ankommst, wie deine Kommunikation ist. Ich weiß nicht so richtig, ja klar kann man von Leistung sprechen, aber auch in erster Instanz glaube ich, wie man persönlich rüberkommt.
War das denn für dich eine große Umstellung? Weil irgendwann sagt man, okay, ich möchte jetzt nicht mehr aktiver Schiedsrichter sein. Und war für dich auch direkt klar, ich möchte in diese Rolle des Delegierten?
Für mich war es an für sich nicht so schwer, aber an für sich wollte ich auch zu Beginn nicht in der Rolle des Delegierten. Und ich glaube, wenn mich mein Chef nicht gefragt hätte, ob ich diese Risikospiele begleiten möchte, hätte ich vielleicht früher Schluss gemacht. An für sich möchte ich sagen, weil ich auch als Schiedsrichter immer darauf geachtet habe, ein Spiel nicht zu pfeifen, sondern ein Spiel zu leiten, habe ich auch so funktioniert als Delegierter. Also immer bedacht auf einer größtmöglichen Akzeptanz mit viel Respekt.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, dass die Kommunikation das A und O ist. Natürlich kommt es auch darauf an, ist ein Schiedsrichter in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es ist auch immer der Punkt, wie teilt man das den Spielern beispielsweise mit und wie geht man da miteinander um? Also aus meiner Sicht ist das äußerst wichtig. Ich würde gerne von dir wissen, und das ist ja auch so ein Punkt, muss man deiner Meinung nach eigentlich überhaupt Schiedsrichter gewesen sein oder vielleicht sogar ein sehr guter Schiedsrichter, um ein guter Delegierter zu sein?
Ich glaube schon. Ich glaube, das hilft mit Sicherheit ungemein, weil man als Schiedsrichter ja auch dieses Verständnis, diese Akzeptanz sich erkämpfen muss. Und wenn man wenig Spielverständnis hat, also wenn man nicht aus dem Schiedsrichterwesen kommt, glaube ich, es ist fast unmöglich, ein Top-Delegierter zu werden, weil man halt diese Schulung nicht mitgemacht hat und gewisse Situationen nicht verstehen wird.
Okay, das ist sehr, sehr interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ich Delegierter werden möchte, dann ist das möglich. Oder ist dieser Weg eigentlich für mich mehr oder weniger verbaut?
Verbaut nicht. Es ist aber so, dass immer mehr in den letzten Jahren fast ausschließlich Ex-Schiedsrichter zum Delegierten ausgebildet werden. In der Vergangenheit, also ich rede von vor 10 Jahren, waren auch häufig Generalsekretäre und irgendwelche Kommissionsmitglieder, die am Tisch saßen. Das hat sich aber in der Champions League ausgeschlossen und auch in den anderen Europapokalen sieht man das fast überhaupt nicht mehr. Ich könnte dir jetzt keinen nennen, der nicht eine Schiedsrichtervergangenheit hat. Es wird sie aber bestimmt noch geben. Es gab sie in der Vergangenheit viel, viel häufiger. Doch die ERF hat da irgendwie einen Riegel vorgeschoben und ich glaube auch völlig zu Recht. Es ist schwierig. Also ich sage nicht, du mit deinem ständig auch etwas. Du hast ja ein hohes Handballverständnis und auch ein äußerst hohes Handballinteresse. Dann ist so etwas möglich. Natürlich, die Regelkunde kommt ja hinzu. Zwar in wenigen Fällen, weil der Delegierte soll ja nur eingreifen bei einem Regelverstoß und nicht bei anderen Sachen. Also möglich ist es, aber es ist sehr schwierig.
Wo du gerade sagst, sehr schwierig und man soll auch nur eingreifen bei Regelverstößen. Das Spiel ist in den letzten Jahren deutlich, deutlich schneller geworden. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit deiner Zeit als Schiedsrichter, du hast eben die Olympischen Spiele in Barcelona als Beispiel genannt, wo du mit dabei gewesen bist. Ist das für dich als Delegierter in den letzten, ich sag mal 15 Jahren, auch deutlich schwieriger geworden, weil das Spiel schneller geworden ist?
Absolut. Schon alleine wegen dem siebten Feldspiel auch. Man muss ja immer rechts, links den Kopf halten. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die meisten Spiele alleine und nicht mit zwei Delegierten gemacht habe. Obwohl mir das immer angeboten wurde, dann weiß ich auch, was ich richtig und was ich falsch gemacht habe und habe auch dann die gesamte Verantwortung und kann die nicht abschieben und war mir immer lieber. Aber das Risiko war schon hoch, wenn du rechts und links schauen musst. Die schnelle Mitte, der siebte Feldspieler, der Buzzer hinzu, der zwar einesteils die Aufgabe vereinfacht, aber andererseits auch mit dem Moment, ob es jetzt richtig war, den Buzzer zu rücken oder nicht, auch etwas erschwierigt. Das ist viel, viel komplexer und viel, viel schwieriger durch diese Schnelligkeit geworden. Man kann das fast überhaupt nicht mehr vergleichen.
Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil du nimmst ja dann auch eine große Veränderung oder auch eine Erschwerung wahr in deiner Rolle als Delegierter. Glaubst du, weil das finde ich interessant, weil du das ja auch nochmal mit der schnellen Mitte erwähnt hast, dass es vielleicht besser wäre, irgendwann einen dritten Schiedsrichter zu haben, oder hältst du das für den komplett falschen Weg?
Also da könnte man drüber diskutieren. Ich kann dir schon sagen, ab der nächsten Saison wird es eine Aufgabenminderung bei den Delegierten geben, weil in ausgesuchten Spielen wird die Schiedsrichterbeobachtung, die ja jetzt auch durch den Delegierten wahrgenommen wird, durch einen externen Videoschiedsrichterbeobachter, der zu Hause sitzt und das Spiel verfolgt und analysiert und am Abend und am nächsten Tag mit den Schiedsrichtern bespricht, auch den Beobachtungsbogen einreicht. Also dann wird schon mal eine Aufgabe, die ja jetzt auch noch immer da ist, dem Delegierten entnommen.
Aus deiner Sicht der richtige Schritt?
Ja, glaube ich schon, weil wenn du diese sämtlichen regeltechnischen und Auswechslungssachen und hinzu noch Bankverhalten kontrollieren musst und dir dann diese Aufgabe der Schiedsrichterbeobachtung entnommen wird, kannst du dich mehr auf deine anderen Aufgaben bildtechnisch beziehen. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt.
Wo du gerade Bankverhalten gesagt hast, da muss ich zum Abschluss natürlich nochmal fragen, bei welchen Trainern, sagen wir mal in der Vergangenheit, war das Bankverhalten denn, ich drück's jetzt mal so aus, zumindest mal so extrem, dass du häufiger einschreiten musstest?
Sascha, du wirst überrascht werden, bei keinem. Also natürlich habe ich die schwierigsten gehabt, aber ich habe das auch immer im Vorfeld versucht, schon durch Kommunikation abzuklären. Wenn man 15 Mal den Vujovic oder 15 Mal den Lino Červar oder Talant Dushebaev oder Benno Wiegert jetzt hat. Ja, natürlich sind sie nicht einfach, aber ich muss dir sagen, ich hatte null Probleme. Also mit Benno Wiegert habe ich ein ganz tolles Verhältnis, aber auch mit Talant Dushebaev oder mit Červar und mit Vujovic. Ich sage nochmal, es kommt, das sind die schwierigsten in meinen Augen jetzt so mal hingesagt. Aber wenn man es vernünftig und kommunikativ und anfasst und auch die Kommunikation sucht im richtigen Moment, dann glaube ich, kann es einfacher werden. Es hängt immer davon ab, wie man sich verhält, wie man kommuniziert, wie man auftritt mit der Persönlichkeit, mit der Authentizität eines jeden Delegierten, kann man einen recht guten Kontakt haben. Also ich kann nicht sagen, dass ich in irgendeinem Spiel nicht kommunizieren konnte mehr und dass es ausgeachtet ist. Zum Glück, muss ich sagen, ist mir das immer gelungen, das bis zum Ende durchzuziehen. Und vor dem Spiel und nach dem Spiel und auch das nächste Spiel konnte ich jederzeit wieder vernünftig sprechen und kommunizieren mit den Trainern, auch mit den sogenannten Schwierigen.
Da war es nochmal, die Kommunikation, das war so ein bisschen der rote Faden in unserem Gespräch. Man hat es rausgehört, das ist der entscheidende Schlüssel, um eben als Delegierter eine gute Arbeit zu leisten. Dann möchte ich dir danken für deine Einblicke und ja, wir haben schon mal in der Vergangenheit gesprochen, dass wir uns nochmal zusammensetzen werden, je nachdem wie deine Rolle auch in Zukunft aussieht und dann nochmal ein bisschen länger plaudern. Vielleicht haben wir im Sommer dazu die Gelegenheit. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich glaube, der ein oder andere, der draußen zuhört, der würde sich bestimmt auch noch über ein paar besondere Anekdoten freuen. Das soll es aber für den Moment gewesen sein. Erstmal Dankeschön nach Belgien und wir haben noch eine ganz, ganz kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Deswegen bleibt sehr, sehr gerne dran und dann hören wir uns sofort wieder. Das war mal wieder eine lange Sendung, aber passend zum Abschluss der Saison, wie ich finde. Und ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Erstmal bei euch allen, dass ihr regelmäßig hier reinhört. Und falls ihr nicht regelmäßig mit dabei seid, das solltet ihr in der kommenden Saison auf jeden Fall tun. Ihr solltet euch die Zeit nehmen. Handball ist so ein überragender Sport. Da lohnt es sich immer, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich meine, ihr könnt das ganze Ding unterwegs hören, beim Bügeln, keine Ahnung, bei was auch immer. Und nehmt euch, wie gesagt, die Zeit dafür. Es ist eine tolle Sache. Es gibt tolle Persönlichkeiten bei uns in Deutschland in dieser Sportart. Sei es unsere Nationalspieler und Nationalspielerinnen, sei es junge Talente, die auf dem Weg sind nach oben, ehemalige, die in der Spitze mit dabei gewesen sind, aber vielleicht auch Unbekannte, die tolle Sachen zu erzählen haben. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, auch denen eine Plattform zu bieten und Dinge zu thematisieren, die an anderer Stelle vielleicht auch keinen Platz finden. Und ich habe es ja gesagt, ich möchte noch ein paar Hinweise raushauen und unter anderem überlege ich ja, das hatte ich schon mal angedeutet, den Podcast von SoundCloud runterzunehmen. Zur Erklärung, ich muss dann immer auf mehreren Plattformen die Sendung hochladen. Das kostet nicht nur zusätzlich Zeit, das kostet auch ein bisschen mehr Geld. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Ich habe es ja auch schon angedeutet, ich würde gerne direkt von den Olympischen Spielen aus Paris berichten und eine tägliche Sendung auf die Beine stellen. Denn die deutschen Frauen haben sich ja das erste Mal seit 16 Jahren für Olympia qualifiziert und die Männer sind auch mit dabei und das würde die tolle Gelegenheit geben, jeden Tag über Spiele der deutschen Mannschaften zu berichten und das wäre aus meiner Sicht zumindest eine super Sache und ich hoffe für euch auch, also schickt mir gerne eure Meinung, was das angeht. Crowdfunding ist auf jeden Fall eine Alternative. Falls ihr aber auch einen reichen Onkel oder eine reiche Tante habt oder einen Sponsor kennt, der sagt, das ist für uns interessant, das zu unterstützen, dann meldet euch sehr gerne unter info@kreisab.de. Und vorhin hatte ich es auch kurz angerissen. Ich möchte mich auch nochmal bei allen Leuten bedanken, die dieses Format immer unterstützen und zwar auf die finanzielle Art und Weise über patreon.com/kreisab oder auch auf anderem Wege. Manchmal bekomme ich E-Mails, da wird dann gefragt, wohin kann ich das vielleicht direkt überweisen. Auch das könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne tun. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass ich das extrem zu schätzen weiß. Denn zumindest kann ich, was die klassischen Sachen angeht, wie die Plattform, wo ich eben Kreisab hochlade oder auch die Beiträge für andere kleine Geschichten, ja, fast mehr oder weniger ausgleichen. Das ist schon mal super, aber ein bisschen mehr Hilfe, das kann auf gar keinen Fall schaden, denn es gibt immer noch Spiele oder Veranstaltungen, zu denen ich reise und da zahle ich ein bisschen drauf, damit ich dann da eben Gespräche auch vor Ort führen kann. Und falls ihr auch weitere Ideen habt, was Gäste angeht, im Sommer, da habe ich auch ein bisschen Zeit, da kann ich vielleicht mal durch die Gegend fahren und den einen oder anderen besuchen, um da ein tolles Gespräch zu führen. Die Sondersendungen zu den 400. Ausgaben, die stehen auch ins Haus. Irgendwann im Herbst wird es die 400. Ausgabe geben und wie bei Episode 100, 200 und 300 wird es jeweils 3 Einzelgespräche geben. Das plane ich auf jeden Fall auch. Und seht es mir nach, wenn ich nach den Olympischen Spielen und nach der Saisonvorschau und dem Saisonstart vielleicht mal 1-2 Wochen einbaue, wo es nicht um sportliche Aktualität geht, sondern wo es ein längeres 1:1 Interview gibt, wo ich jemanden besuche und ja, dann mit der Person plaudere, was ist so los im Handball generell, was muss man vielleicht verändern, wie war es früher, besondere Geschichten, um einfach mal ein bisschen durchzuschnaufen, denn gerade wenn dann so ein Turnier im Sommer ist, wo man eigentlich eine Pause hat und auch den Akku ein bisschen auflädt, ist das nicht immer ganz so einfach. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles losgeworden bin. Es gibt ja demnächst noch so ein paar Sachen, wo Entscheidungen anstehen. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Bergischen HC? Das Schiedsgericht, das Sie angerufen haben, das entscheidet relativ bald. Aber es wird, wie gesagt, keine weitere Sendung geben. Vielleicht mache ich was bei Instagram Live. Vielleicht gibt es mehr Stories. Vielleicht gibt es ein paar Postings mehr. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und deswegen empfehle ich euch, Kreisab zu folgen auf allen sozialen Kanälen. Gibt es unter anderem auch bei YouTube, obwohl ich da auch immer nur die Sendung hochlade. Also das ist nicht so spektakulär. Auf jeden Fall aber bei Facebook und bei Twitter und natürlich auch bei Instagram einfach Kreisab folgen und Toll wäre natürlich auch, wenn der andere darauf aufmerksam macht. Das ist immer die beste Werbung. Denn ich weiß, es gibt viele da draußen, die sich für diesen tollen Sport interessieren, aber nicht jeder weiß, dass es diesen wöchentlichen Podcast gibt. Also sehr, sehr gerne andere darüber informieren. Wahrscheinlich habe ich jetzt was vergessen. Dann ist es eben so. Ich kann es auch nicht ändern. Es war eine lange und intensive Saison. Ach ja, ich habe mich bedankt bei euch, aber ich möchte mich natürlich auch bei allen bedanken, die dieses Jahr bei Kreisab bzw. in dieser Saison bei Kreisab zu Gast gewesen sind. Das waren mal wieder extrem viele und das ist nicht selbstverständlich, dass die sich immer Zeit nehmen. Das betone ich auch jedes Jahr wieder. Es war das Jahr des 10-Jährigen von Kreisab und eine Saison, in der ich, glaube ich, so viele Kilometer gemacht habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt zu Hause bin. Aber es macht unfassbar viel Spaß und wie gesagt, es sind tolle Geschichten, die man hier erzählen kann, beziehungsweise die die Gäste erzählen. Und deswegen ist es einfach ein Herzensprojekt und das wird es auch bleiben und definitiv auch in der kommenden Saison. Mal gucken, wohin das alles noch führt. Auf jeden Fall Dankeschön an euch alle da draußen. Habt einen super Sommer, habt eine tolle Zeit und vielleicht hören wir uns dann zu den Olympischen Spielen wieder. Bis dann. Tschüss.